Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
Mit Stefan und Simon.
Du hast in Hamburg schon mal gelebt, Stefan. Du hast doch überall schon gelebt. Berlin, Hamburg, jetzt der Niederrhein.
Spanien kann ich nur anbieten, das war es dann aber auch
ui,
schon.
Ui.
Aber Hamburg ja. Ist sehr schön. Schöne Stadt. Ne, da ist, kann man gut leben und hat Würfel und Zucker. Ne? Das bekannteste Brettspielcafé.
Ja, absolut.
In Deutschland.
Total cool. Es ist leider von mir, da ich ja eben so am Rande Hamburgs in Wedel wohne, ein bisschen weit entfernt. Also ich bin tatsächlich auch fast eine Stunde unterwegs dahin.
Ui,
ja, okay. Aber der Besuch lohnt sich. Ja, Hamburg ist groß. Also von einem zum anderen Ende braucht man auf jeden Fall eine Stunde.
Ich war letztes Jahr im Urlaub, waren wir einen Zwischenstopp in Hamburg und ich war ganz begeistert. Ich bin überhaupt kein Großstadtfan. Mhm. Also ich mag nicht Berlin. Jetzt mache ich mich unbeliebt, sollte ich lassen. Ich bin kein Großstadtmensch, aber ich fand Hamburg war wirklich schön zum Durchlaufen und war groß. Ich habe auch nicht alles gesehen, aber muss ja auch nicht.
Also ich war beruflich in vielen Metropolen, auch in vielen Ländern und bin immer wieder sehr, sehr gerne nach Hamburg zurückgekehrt. Und wir haben viel Natur, viel Grün tatsächlich auch noch. Und dafür, dass es so eine wirklich, zweitgrößte Stadt Deutschlands, dafür ist es echt noch richtig schön.
Ja, finde ich auch. Also ich wollte auch immer noch in die Elbphilharmonie. Da werde ich auch immer wieder mal gucken, ob ich da irgendwie Tickets bekomme für irgendwas Interessantes. Nicht irgendwas Willkürliches.
Achtung, Achtung, die Mega-Überleitung. Das Einzige, was Hamburg ja wirklich fehlt, wäre ja eine gute Brettspielmesse, ne?
Und damit ich dachte, jetzt kommt irgendwas mit Fußball.
Oh, nee, da wollen wir jetzt, hör mal, St. Pauli ist jetzt Liga 1 wieder. Also.
Ich weiß nicht, wie es beim Simon steht, aber mein Interesse für Fußball ist fast bei null.
Nee, ich würde sagen, ist so bei einer soliden
4.
5. 5 oder 6, würde ich sagen. Also ich bin schon so ein bisschen, aber auch, also wenn jetzt mein Verein verliert, dann bin ich auch nicht so traurig, sagen wir mal so. Ne? Ist für mich der Tag nicht gelaufen.
Spielt der HSV nicht erste Bundesliga mehr oder ist die abgestiegen?
Stefan, aua.
Ist das?
Du machst dich direkt unbeliebt, ey.
Ich habe keine Ahnung, es war wirklich. Die
sind ja schon seit Jahren nicht mehr in der ersten Liga.
Ach so, okay.
Ach so,
sind die in der zweiten Liga?
Wusste ja gar nicht angeblich, ne?
Sind die doch in der zweiten Liga?
Ja, die sind
in der zweiten Liga und mittlerweile sind sie der Zweitliga-Dino. Also sie sind die Mannschaft, die am längsten in der zweiten Liga ist tatsächlich.
Ich glaub, seit, ach krass.
Aktuell, also die da noch drin sind?
Ja, aktuell.
Ja, krass.
Ja, ich bin leider HSV-Fan und dementsprechend.
Aber du hast ja auch gute Zeiten erlebt.
Ich habe die Frage natürlich nicht gestellt.
Ne? Du hast ja auch gute Zeiten erlebt. Ich erinnere mich noch, damals als HSV nie abgestiegen war. Und
Da gab es so eine Uhr im Stadion, ne? Wie lange erster Bundesliga-Verein oder sowas.
Ja, aber ich glaube, die war eher eine Belastung, als dass man.
Ich glaube auch, das ist nachher ein Druck gewesen, oder?
Ja, total. Ja,
das glaube ich auch. Ja, gut, wir reden natürlich nicht über Fußball, weil wir wollen ja Spaß haben heute.
Absolut, aber vielleicht nochmal ganz kurz, weil du das erwähnt hast. Ja, in der Tat, Hamburg ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands und uns fehlt wirklich ein großes Brettspiel-Event, definitiv. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir ohnehin keine Hochburg des Brettspiels sind, was total schade ist. Also bis auf das Würfel und Zucker, das da über allem strahlt, ist von Hamburg spricht keiner, was Brettspiele angeht. Es gibt keine großen Verlage, so jedenfalls ist mir nicht bekannt. Und dementsprechend, also man muss immer irgendwie ins Ruhrgebiet, wenn man da an irgendwelchen Events oder Sachen teilnehmen möchte.
Ja, stimmt. Also bei uns ist schon viel mehr. Und auch Köln hat ja auch einige, vor allen Dingen so Treffs, auch so, ich sag mal, Szene-Treffs, ne? Gerade für Android Netrunner beispielsweise oder so. Da sieht man dann schon, dass es sich dann doch in NRW doch ein bisschen mehr zuträgt als jetzt in anderen Bundesländern. Ich glaube, München ist auch immer noch ein guter Anlaufpunkt für viele Brettspieltreffen, aber ansonsten wird es schon etwas mauer. Wobei ich auch.
Berlin hätte ich jetzt aber schon gesagt.
Berlin, ja, ist Berlin ist
gerade mit der Brettspielcon jetzt vom Hunter.
Ja,
da ist ja jetzt ein guter Konkurrent, wenn man so möchte. Natürlich nicht, was das Kaufen angeht, aber was das Spielen angeht auf der Messe, ja schon gut im Jahr platziert, würde ich sagen.
Du warst ja auch noch nie da, ich auch nicht. Also so gut kann es dann, so krass kann es dann auch nicht sein, wie jetzt beispielsweise die Messe, über die wir heute sprechen wollen.
Ja, das ist ja kein Vergleich. Ne?
Nee, es ist was völlig anderes. Ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen. Ne? Die Spielmesse in Essen ist eben auch ein international, ich würde sagen, so neben der Gen Con schon top, auf jeden Fall ganz weit oben, ne? Was so Verlage angeht, was ja, aber auch von der Größe, ne? Also es ist ja riesig. Ich bin damals zum allerersten Mal kurz vor Corona da gewesen. Außer als ich Kind war, da war ich glaube ich auch schon mal. Aber da war ich schon beeindruckt. Also mittlerweile sind ja auch nach Corona hat es ein bisschen gedauert, aber jetzt würde ich sagen, die Hallen sind ja wirklich sehr voll mit Verlagen aus aller Welt.
Aber bevor wir ins Thema einsteigen, welches heute ist die Spiel? Und zwar etwas allgemeiner. Letzte Woche hatten wir die Hype-Titel und Hype ist auch nochmal ein Thema,
auf das wir heute zu sprechen kommen. Nicht sagen.
Zumindest die Titel, die uns interessieren. Und heute reden wir ein bisschen allgemeiner über die Spiel, wie gefällt die uns. Aber, große Besonderheit, das machen wir heute nicht alleine, sondern mit einem Gast. Und zwar ist bei uns der Michael von einem YouTube-Kanal, der uns aufgefallen ist und den wir bisher sehr gut fanden, von dem, was wir sehen konnten. Und zwar mit dem Namen Million Board Games. Habe ich das so richtig gesagt?
Das Michael, hast du hundertprozentig so richtig gesagt, ja. Ich bin begeistert, dass ich euch positiv aufgefallen bin, ja. Und bin auch ganz stolz darauf, dass ich es tatsächlich geschafft habe, jetzt 1000 Abonnenten zu
herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
Zu akquirieren, wie auch immer. Denen offensichtlich auch der Kanal gut gefällt. Und ich glaube, so der Türöffner für den Kanal war tatsächlich ein Regelvideo, nämlich eins zu Arche Nova, das ich gemacht habe. Mhm. Und das hat mittlerweile fast 9000 Klicks. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht mehr zum Schluss geguckt, wie viel es jetzt war. Aber wenn ich dann irgendwann in den fünfstelligen Bereich reinkomme, dann ist das schon gigantisch. Und ich habe da wirklich, also wenn ich auch auf die Statistiken gucke, die meisten Abonnenten über dieses eine Video bekommen. Und ja, offensichtlich solche, ich sag mal, zu so komplexen Euro-Games gibt es wenig gute Regelvideos. Und das scheint den Leuten gefallen zu haben.
Ja, weil es auch sehr aufwendig ist, ne? Also das darf man nicht vergessen. Allein das schon zu erklären.
Ja, 40 bis 50 Stunden nehme ich mir Zeit für ein cooles Regelvideo. Das fängt damit an, dass ich wirklich ganz detailliert Skripte schreibe. Ich brauche so zum Schreiben schon alleine pro Seite eine Dreiviertelstunde. Bei Arche Nova waren das dann so 12 Seiten ungefähr. Damit fängt das erstmal an. Und dann fängt man an, dieses Skript halt irgendwie, ja, wie bei einem Spielfilm, ne? Du hast dann so, hey, bewege den Miebel von links nach rechts und dann musst du das szenisch umsetzen und das muss irgendwie auch nachvollziehbar sein. Ich bin auch lange Zeit in der Erwachsenenbildung gewesen, also IT-Trainer gemacht und da Schulungen gegeben und sowas. Deshalb weiß ich, wie man didaktisch da vorgehen kann und versuche das dann einigermaßen gut zu gestalten. Aber es ist mir halt ein Anliegen, weil ich weiß, dass viele Leute genau dieses Problem haben, das ihr wahrscheinlich auch kennt und das die meisten haben. Man hat ein gutes Spiel und es steht dann 2-3 Jahre im Schrank und dann, Mist, wie waren nochmal die Regeln? Und dafür ist sowas halt echt cool, wenn man sowas hat.
Ja. Definitiv. Aber ich bin trotzdem froh, dass wir Podcast machen und nicht 40 bis 50 Stunden für eine Folge brauchen. Nein, aber ich finde das super. Ich glaube, dass generell die Community das sehr dankbar annimmt. Also ich weiß auch von unserem Brettspiel-Treffen, was wir ja wöchentlich hier in der Region auch haben, dass auch fast zu jedem Spiel, was angeboten wird, irgendwie vorher sich ein Video angeschaut wird, um sich zumindest schon mal darauf einzustellen. Es wird dann trotzdem zwar nochmal erklärt, aber zumindest, damit man vielleicht nicht immer bei 100% dabei sein muss, sondern sich schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht hat vorher. Von daher finde ich das immer richtig gut.
Ist das denn so ein Thema, was du weiterverfolgen möchtest mit deinem Kanal? Also im Englischen, Amerikanischen gibt es ja Watch It Played mit dem Rodney, der Brettspiel-Erklär-Kanal eben aber auf Englisch ist. Aber
auch ein sehr guter, muss man dazu sagen.
Mega gut, ne? Du immer weißt, du kriegst super Qualität. Also wenn, das ist auch so für mich, wenn ich ein Regelvideo sehe und sehe jetzt in den Suchergebnissen, dass er da ein Video zu gemacht hat, gibt es gar keine zweite Wahl. Ne? Das geht dann meistens immer direkt dahin, weil die so gut geskriptet und so gut durchorchestriert sind. Mhm. Aber Michael, ist das sowas, wo du sagst, das jetzt ich mache Watch It, Play It für den deutschen Markt?
Das wäre auf jeden Fall ein Traum, das umzusetzen. Allerdings, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, mir fehlt ein bisschen die Zeit dafür. Es ist halt, es ist halt Hobby. Ja. Man möchte auch noch spielen. Und so viel Zeit dann in ein solches Video zu investieren. Also ich muss dazu sagen, ich habe auch noch 4 Kinder. 2 davon sind zwar schon ausgezogen, aber 2 wohnen auch noch zu Hause. Und ich habe tatsächlich auch noch andere Hobbys außer Brettspielen. Ich weiß, es kommt selten vor in unserem in unserer Bubble.
Ich habe Blasphemie.
Ich habe schon gedacht, als ich das Video gesehen habe, habe ich gedacht, boah, das ist ja das Match in Heaven mit Stefan, ne? Mit dem Tennis und alles. Und ich dachte, krass, dass ihr beide und ich sitzt da so als Hobby-Musikproduzent, der hier völlig außen vor ist. Aber das macht ja nichts. Tennis ist ja bestimmt auch ganz cool.
Ja, und ich spiele auch noch Klavier und ich habe.
Ah ja, siehst du, dann sind wir da auch verbunden.
Und, ich sag schon immer, ich habe zu viele Hobbys, um noch weiterzuarbeiten, aber ich muss halt irgendwie, muss auch ein bisschen Geld reinkommen.
Die Probleme
vor
haben wir alle, kennen wir alle.
Vor allem Geld für die Spielemesse, über die wir heute sprechen wollen, um die Monsterüberleitung hier.
Jawohl.
Wann warst du denn zum ersten Mal bei der Spielemesse?
Oh, tatsächlich hatte ich vor 2020 das erste Mal auf der Spielmesse sein zu wollen. Hat nicht geklappt, da kam diese blöde Krankheit dazwischen. Mhm. Und und somit war ich dann das erste Mal 2021 mit Maske auf der Messe. Vorher war mir das irgendwie immer ein bisschen zu gruselig und zu groß. Und ich habe mich nicht so richtig getraut. Und aber dann habe ich es halt mal gewagt. Und das ist ja ein Mega-Event. Vor allen Dingen, wenn mir jemand vorher erzählt hätte, dass man mit Brettspielen tatsächlich ein komplettes Messegelände und dann auch so ein großes wie in Essen füllen könnte, hätte ich dir für verrückt erklärt. Also Wahnsinn.
Ja.
Echt unglaublich groß.
Wie viele Besucher hatte es letztes Jahr? Ich weiß gar nicht. Es war so groß, dass ich dachte, meine Güte, ich muss mal gerade Besucherzahlen googeln. Das machen wir dann alles live.
200.000, glaube ich.
200.000 sind es knapp, ja.
Anzahl.
Richtig so.
Also nochmal 50.000 mehr als 2022 und 2021 waren es nur knapp 100.000 Besucher. Also die Messe hat sich quasi nach Corona einmal verdoppelt an Besuchern. Ich bin mal sehr gespannt. Dieses Jahr haben wir ja auch noch die. Ich will nicht sagen das Problem, aber ich denke schon ein bisschen, dass wir ja auch noch den Feiertag da haben. Das heißt, wir werden noch viel, viel, viel mehr Besucher, glaube ich, an dem Donnerstag da haben, wo es ja eh schon immer sehr voll ist.
Ich bin ganz gespannt. Da wird wahrscheinlich alles explodieren. Ja,
das glaube ich auch. Aber die werden auch vorbereitet sein. Ne? Das war bisher eigentlich immer so. Also ich würde sagen, was ich letztes Jahr schon fand, dass sie es sehr gut aufgedröselt hatten, dadurch, dass sie so ein bisschen die Hallenverteilung nicht mehr so zentriert auf Halle 3 gelegt hatten, war es doch für mich viel angenehmer als die Jahre davor. Aber Stefan, wann warst du denn das erste Mal bei der Spielemesse?
Boah, ich 2019 oder 18, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich 2 Jahre oder ein Jahr vor Corona zum ersten Mal da war. Und
die Frage ist ja, welches Spiel hast du da mitgenommen? Daran können wir es ja. Ich war 2019 und da war nämlich Flügelschlag der große Hype-Titel, den ich der mir nicht mitgenommen habe, sondern mir habe zu Weihnachten schenken lassen. Ich war mit meinen Eltern tatsächlich da. Die hatten mir das geschenkt, ohne dass ich eigentlich richtig im Brettspielhobby wieder drin war. Wir haben immer nur im Urlaub gespielt und meine Eltern sagten, komm, wir nehmen dich mit. Wir waren da mal, da war ich dann, weiß ich nicht, 8, 9 Jahre oder so. Und ich war total begeistert und habe ganz viele Spiele mitgenommen. Und seitdem, ne, seit Ende 2019 sind wir dann auch im Hobby wirklich reingegangen. Nochmal so richtig. Aber Stefan, was war der Hype-Titel?
Der Hype-Titel, wo ich zum ersten Mal war, den ich mitgenommen habe, das weiß ich wirklich nicht mehr. Müsste ich jetzt raten. Ich kann dir ungefähr noch die letzten Jahre alles sagen. Generell bin ich jemand, der eigentlich seltenst wirklich groß einkaufen geht auf der Spielemesse. Mhm. Tatsächlich ist es auch die letzten Jahre immer so gewesen. Also vor allem nach Corona bin ich in der Regel immer mit meinem Sohn gefahren. Und da hatten wir ein größeres Augenmerk einfach auf Kinderspiele gehabt oder einfache Familienspiele. Und da haben wir die Messe genutzt in der Form, wie wir alle drei das wahrscheinlich heute jetzt nicht mehr machen, wo wir donnerstags hingehen und sagen, wir kaufen erstmal, was es so gibt. Sondern das war wirklich so, wir haben Spiele gespielt. Ich habe meinen Sohn gefragt, ob er es mochte oder nicht. Und dann haben wir es dann je nachdem entsprechend mitgenommen. Und da würde ich jetzt vielleicht einmal generell kurz abbiegen von der Thematik her, aber können das auch nochmal eben parken, wenn du möchtest.
Nee,
du guckst so, als hättest du noch so einen Gedanken.
Nee, ich habe keinen Gedanken. Ich freue mich auf deine Überleitung.
Und zwar würde ich ja sagen, dass generell etwas, was ich an der Messe seit jeher sehr schätze, ist ja, dass es, obwohl es so voll ist, wie wir gerade festgestellt haben, es immer unglaublich gut hergeht. Ne? Also es ist, obwohl wirklich da die Menschenmassen sich durch die Gänge drängen, gerade letztes Jahr, man denke an die Schlange vor dem Strohmann stand oder überhaupt Halle 5, ne, war ja schon sehr voll. Das ist immer, geht doch, finde ich, sehr human zu. Ne? Natürlich hast du immer Leute oder irgendwo was Unglückliches passiert, aber dafür, dass so viele Leute da zusammenkommen, finde ich das immer sehr erstaunlich. Und was ich bis heute immer schätze, ist, wenn du dann doch mal irgendwo an einem Tisch sitzt, wie schnell man mit Leuten ins Gespräch kommt. Ne? Das Hobby ist einfach so ein schönes Hobby, wo du mit fremden Menschen am Tisch sitzt und die sofort dich unterhältst mit ihnen. Alle sind so ungefähr auf einer Wellenlänge. Und das ist ein Gefühl, was die Messe Essen, also das Spiel insbesondere, sehr gut vermittelt.
Absolut. Es ist immer monstervoll, aber das ist auch exakt meine Wahrnehmung, dass die Bubble, in der wir da unser Hobby betreiben, wirklich unglaublich freundlich und nett zueinander ist. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns halt in Spielen immer an Regeln halten oder es auch gewohnt sind, uns da an Regeln zu halten. Und dann tut man das vielleicht auch auf so einer Großveranstaltung, dass man, also da wird wenig gedrängelt, also bis gar nicht. Aber auch so, also wenn ich jetzt bei YouTube meine Kommentare sehe, dann ist der Umgang immer sehr respektvoll und sehr, sehr lieb, sehr nett, sehr motivierend. Ich habe noch nicht einen Hasskommentar bekommen.
Vielleicht auch nicht, jetzt nach dieser Folge dann.
Ja, wahrscheinlich, genau.
Nein, unsere Community ist wirklich auch, also ich bin auch teilweise echt gerührt, was wir für Nachrichten bekommen. Ja. Das ist, glaube ich, auch wirklich in dieser Branche oder in diesem Hobby wirklich besonders toll. Ne? Das motiviert einen natürlich auch, ja.
Ja, absolut. Und das ist schon was wirklich Besonderes und das gibt einem auch so positive Energie und das finde ich ja immer schlimm, wenn du ständig Menschen um dich herum hast, die so negativ sind, so schlecht drauf, aber da hat man wirklich es nur mit offenen Menschen und mit ganz, ganz viel positiver Energie, also Gefühl zumindest, zu tun. Ja.
Ich finde das, wo jetzt Stefan auch das mit dem Tischen anspricht, das ist mir auch letztes Jahr nochmal so aufgefallen, wobei auch die Jahre davor eigentlich, dass wenn man sich auch bei manchen Spielen einfach hinsetzt, ne, und innerhalb von einer halben Minute ist man mit Leuten im Gespräch, ob jetzt, egal welcher Nationalität, wenn man ein bisschen Englisch spricht oder sich zu den englischen Spielen setzt, sowieso. Ich kann mich da letztes Jahr noch dran erinnern, da habe ich Rebel Princess auf der Messe angespielt bei dem spanischen Verlag. Das war ganz lustig, weil ich kannte das Spiel überhaupt nicht, also hatte gar nichts auf dem Schirm, hatte nur gesehen Stichspiel und Artwork sah cool aus und da habe ich dann zu meiner Freundin gesagt, komm, lass uns mal hinsetzen. Und dann setzte sich auch ein Pärchen hin und wir auf Englisch gestartet, ne, war ein spanischer Verlag. Und nach der Regelerklärung sagten die anderen, ja, also ich glaube, ihr seid auch Deutsch, wir können, glaube ich, auf Deutsch weitermachen. Und dann war so, okay, ja, witzig. Und dann haben wir tatsächlich richtig viel Spaß gehabt. Die beiden waren total hyped auf das Spiel, hatten sich vorher schon informiert, weil sie von dem Thema so begeistert war. Und es war so schön, auch wenn es nur so eine kurze, ich sag mal, nur eine kurze Begegnung war, weil die ging ja nicht länger als eine Viertelstunde, man spielt das Spiel ja nur kurz an. Aber trotzdem geht man nachher mit einem schönen Gefühl raus und denkt, ach, das ist doch nett. Jetzt haben wir wieder irgendwie mit zwei Leuten kurz gequatscht, auch völlig ungezwungen und haben irgendwie beide diesen Vibe dieses Spiels gespürt. Und das, finde ich, verbindet ja auch dann nochmal. Ich glaube, das haben wir bei wöchentlichen Spieltreffs auch häufiger. Aber auf der Messe hat man einfach noch viel, viel mehr Kontakt zu anderen Menschen.
Ja, und das Internationale ist auch immer wieder spannend und interessant, ja, finde ich. Gerade auch, wenn hinterm Stand irgendjemand steht, der nun so gar nicht Deutsch und teilweise noch nicht mal richtig gut Englisch kann und man da mit Händen und Füßen sich miteinander verständigt. Auch das ist richtig cool. Ich weiß gar nicht, welcher Stand war denn? Das war das Meeple Stickers, ich glaube, war das ein Portugiese? Keine Ahnung, jedenfalls der konnte, wir wollten uns eigentlich beschweren und was reklamieren, weil wir hatten nämlich Sticker bestellt für Everdell und es fehlte ein Bogen. Und dann bin ich da hingegangen und habe da mit Händen und Füßen versucht, mit denen zu reden. Und tatsächlich hat er nachher so einen Bogen ganz freiwillig rausgerückt. Das war super, super nett.
Ich finde generell ist auch spannend, auch Prototypen und ganz, ganz kleine Verlage, auch mit denen ins Gespräch zu kommen bei der Spielemesse. Ich finde, das ist immer genau der richtige Rahmen. Man muss dafür natürlich offen sein, aber man findet da immer wieder auf jeden Fall so ein paar kleinere Sachen. Ich erinnere mich noch, vor 2 Jahren, meine ich, war nämlich der Prototyp von Kelp war da, der jetzt bei mir zumindest schon angekommen ist, Stefan. Ja. Der Stefan ist ganz traurig, weil im Moment wird der Kickstarter nämlich nacheinander irgendwie versendet und Stefan ist noch leer ausgegangen. Er kriegt es bestimmt noch vor der Messe. Ich habe schon ein paar Mal gespielt. Aber damals war das Spiel wirklich, es war nur die Idee. Also die hatten nichts. Die hatten gefühlt wirklich nur diese Idee, Hai gegen Dingens und diese Asymmetrie. Und da habe ich gedacht, okay, das klingt interessant. Und dann kriegt man dann wieder irgendwie eine Visitenkarte oder es kommt bei Kickstarter und dann merkt man so langsam den Progress. Letztes Jahr hatten sie dann einen richtigen Stand. Und dieses Jahr verkaufen sie es dann. Ich finde, das ist auch immer, weiß ich nicht, das hat auch immer was Lebendiges dann auf der Spielemesse.
Ja, es sind vor allem die wenigen Kickstarter, die man überhaupt noch supporten sollte, nämlich Unternehmen, die quasi das wirklich brauchen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema für eine andere Folge.
Hatten wir das nicht schon als Thema?
Ja, wahrscheinlich, ne? Aber da bin ich mittlerweile
auch nicht sicher.
Alle Kickstarter hätte ich jetzt auf der Messe kaufen können.
Ja, das ärgert mich jedes Jahr. Ja, ne?
Aber ja, da.
Wie gesagt, also es gibt auch Sachen, die sind nicht so schön.
Wenn ihr eine Folge macht zum Thema Kickstarter, ja, dann würde ich sagen, ladet mich auf keinen Fall ein, weil ich beteilige mich nicht an Kickstarter.
Aber das ist ja auch spannend.
Also,
ist ja auch spannend.
Jetzt driften wir natürlich im Thema ab, aber ich glaube schon, dass es unterstützenswerte Projekte bei Kickstarter gibt, nämlich wirklich die kleinen Unternehmen, so wie der Simon hatte in der letzten Folge ja über Die Song Crusoe gesprochen, ein Singleplayer-Spiel, was, also das hat nicht viel zu bedeuten beim Simon, er hat gesagt 10 von 10, ne? Also das ist ein Top-Spiel.
Ich habe es aber nicht beim Kickstarter gebackt, sondern auf dem Gebrauchtmarkt gekauft, nur nochmal
eine Betonung. Okay, na gut.
Aber es war ein Kickstarter.
Aber das wären ja solche Sachen, die man unterstützenswürdig wären. Aber jetzt beim Thema vielleicht kleine Verlage und unbekannte Spiele. Wie würdet ihr denn sagen, wie ihr die Messe nutzt in Form von primär Shoppen der Titel, die man vorher schon gehypt sind, bekannt sind? Oder wie viel eurer Zeit nutzt ihr jetzt wirklich, um zu unbekannten Verlagen zu gehen und zu schauen und sich dort Sachen anzuschauen?
Also ich war die letzten Jahre ja nie 4 Tage am Stück da. Das heißt, ich hatte in der Regel so 2 Tage zur Verfügung.
Wir auch.
Ja, und dann sind die kleinen Hallen dummerweise echt immer zu kurz gekommen, weil man sich tatsächlich, wie du schon sagst, voll auf die Hype-Titel gestürzt hat. Zum Glück gibt's ja jetzt ganz viele Pre-Orders, die man da machen kann. Da habe ich auch jetzt reichlich Gebrauch von gemacht und habe mir jetzt bei dem einen oder anderen auch echt mal gesagt, ey, scheißegal, dann kommt das halt erst Ende Oktober bei mir per DHL an.
Sehr gut, so habe ich es auch gemacht.
Ja, dann ist es halt so. Ne? Aber ich glaube, also dieses Jahr versuche ich zumindest weniger auf die großen Titel, auf die Hype-Titel zu gehen, sondern echt mich mal auf die kleinen Hallen zu konzentrieren. Da sind so viele Perlen und so tolle Sachen dabei. Und das ist eine ganz tolle Besonderheit von der Messe. Also wenn du jetzt irgendwo auf eine Veranstaltung gehst wie die BerlinCon oder eben halt irgendwelche, keine Ahnung, Spiel doch mal, nee, wie heißen die? Da gibt's ja jetzt auch irgendwie 2. Ja, Spiel doch, genau. Da siehst du alle großen Verlage. Ne? Das ist dann eigentlich ja gar nichts Besonderes, wenn man sie dann in Essen auch besucht. Aber eben diese gerade das Internationale auch, wie ich schon gesagt hatte, also dahin zu gehen, wenn man das nicht tut, dann verpasst man wirklich was.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe tatsächlich es geschafft, an beiden Tagen nur einzukaufen und die kleineren Verlage anzulaufen letztes Jahr. Also man kann sich das so vorstellen, die letzten Jahre bin ich mit meinem Koffer Donnerstag durch die Hallen gejettet bis mittags, habe alle Must-Have-Titel eingesackt, bin zum Auto abgeladen und bin dann entspannt über die Messe geschlendert, durch jede Halle durch. Mir ist da wichtig, dass ich die größeren Verlage tatsächlich auslasse. Also dieses Jahr wird das anders, weil dieses Jahr werde ich mit meinen Eltern auch noch mal einen Tag da sein. Und da werden wir wahrscheinlich dann eher bei Pegasus Kosmos, den größeren deutschen Verlagen, vielleicht Sachen anspielen. Aber ansonsten sind das ja auch Titel, die man entweder schon vorher bekommen kann. Zum Beispiel Dorfromantik Sakura habe ich jetzt am Wochenende schon gespielt. Oder das sind Titel, die man auch einfach nachher relativ problemlos bekommen kann. Für mich ist wichtiger, wirklich mit kleineren Verlagen auch zu sprechen. Ich finde das immer sehr interessant, was die zu erzählen haben. Ich erinnere mich an, ich glaube, es war vor 2 Jahren allerdings, da habe ich mit einem koreanischen Verlag gesprochen. Das war sehr interessant. Die hatten ein Spiel, das war, muss man sagen, jetzt spielerisch überhaupt nicht interessant. So, Stefan wird jetzt sagen, ja, Thema mir scheißegal, ja, dann brauchst du auch nicht spielen. So. Weil es war halt wirklich jetzt nichts Großes. Aber in dem Spiel ging es darum, dass man quasi geteilte Familien, also wo quasi durch die Teilung von Nordkorea Familienmitglieder wieder zusammenführen musste aus Nord- und Südkorea. Und ich fand das irgendwie so berührend, dass man das in so einen Spiel packt, auch von einem koreanischen Verlag. Das hat mich wirklich, also ich habe das Spiel auch gekauft, steht auch bei mir noch weiter im Regal, ich habe es einmal gespielt, aber ich weiß, okay, dass allein die Idee dahinter und das zu transportieren, dafür geht man, finde ich, auch manchmal auf die Messe. Einfach auch direkt zu erfahren, was sind die Intentionen vielleicht auch für ein Spiel. Es gibt ja auch immer wieder, ne, wie Stefan gesagt hat, ganz kleine Verlage oder die Prototypen. Und mit denen kann man ganz tolle Gespräche führen. Gut, man muss meist gute Englischkenntnisse haben, aber es gibt auch meist immer noch 1, 2, 3 deutsche Kickstarter oder Prototypen, die man anspielen kann. Und ich finde, das ist super wichtig, dass man nicht bei dem ganzen Kaufen vergisst, wofür wir eigentlich da sind, nämlich fürs Spielen.
Ja. Ja, und der Michael hat gerade übrigens was angesprochen, was ich finde, dass dieses Jahr sehr verstärkt angeboten wird, sind die Vorbestellungen. Also da gibt es auch einen Thread bei Board Game Geek, den wir in die Beschreibung packen, wo auch eine Liste von allen Verlagen ist, die wo Vorbestellungen möglich sind. Und das, ne, erleichtert schon mal vieles, dass du nicht so diesen Stress hast, okay, diese Titel muss ich mir irgendwie holen und da muss ich möglichst schnell hinlaufen und rennen. Dazu würde ich ja immer sagen, auch wenn ich, ne, in unserer letzten Folge gesagt habe, sowas wie Endeavor, glaube ich, ne, das ist so eine ziemlich sichere Bank, was man als Eurogame kaufen kann. Auf der anderen Seite ist das so ein Spiel, wo du sagst, dafür musst du nicht zur Messe fahren. Ne? Dafür muss ich nicht zur Messe fahren, um das da zu kaufen. Ja, das ist wahrscheinlich, wäre sogar vorher noch ausgeliefert so. Civolution vielleicht ähnlich. Ne? Das sind halt so, da gibt es halt viele Sachen, die muss ich gar nicht auf der Messe kaufen. Dazu kommt aus meiner Wahrnehmung immer sehr oft, ich glaube, ich erinnere mich, ich weiß nicht, welcher Jahrgang das war, wo alle gesagt haben, du musst unbedingt Messina kaufe ich, ne? Wladimir Suchis.
Ja, Titel, ich erinnere mich so an diese Messe.
21 war das.
Ja, und leider. Da redet Nobody Cares, ne? Also ja, das ist halt so ein Spiel. Wo, ja, genau. Und du hast.
Nein, so ich will es jetzt nicht komplett haten, aber ich habe es mir zum Geburtstag gewünscht. Wir waren auf der Messe, ich habe es zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Wir haben es gespielt, wir haben es einmal gespielt, ich habe es direkt verkauft und ohne zu zögern, obwohl es ein Geburtstagsgeschenk war und meine Freundin sagte auch, ja, komm, verkauf, wir werden dort nicht mehr spielen. So, der Suchi, der kann das hier auch hören, weil der Suchi, der hat fantastische andere Spiele gemacht. Von daher haben wir auch viel über die anderen Spiele gesprochen, aber Messina war sicherlich sein schlechtes Spiel der letzten Jahre.
Dass das aus 2021 war, das weiß ich daher, dass ich eben ganz schnell mal geguckt habe, wie mein Messe-Loot 2021 eigentlich aussah und habe tatsächlich hier jetzt das Foto dazu gefunden.
Ach, vom cool.
Kofferraum, in dem die ganzen Spiele lagen. Das ist schon echt cool. Die zimmerfreie Erweiterung von Tavernen im tiefen Tal. Und Messina ist jedenfalls auch mit dabei. Und Fantastische Reiche war da offensichtlich gerade gehypt und
Ja, wir können ja. Hast du auch noch von letztem Jahr ein Messe-Loot-Ding?
Mit Sicherheit, weil meine.
Weil ich habe meins nämlich gerade gefunden. Also wenn ihr wollt, also es sind wenig Titel davon übrig geblieben.
Ich bin kann ich ja ganz mal. Ehrlich. Was halten Sie denn davon? Ich habe hier auf BGG die Liste offen von der Spiel Essen 23 Preview, ja. Und da gibt es ja diese Thumbs, Und wir können ja mal einmal von oben nach unten durchgehen und ihr sagt einfach dazu, was ihr zu den Spielen denkt. Wir haben nämlich tatsächlich Platz 1 gerade eben schon abgearbeitet. Das ist nämlich, ist gar nicht Messina, aber auch Wladimir Suchy. Nämlich jedes Jahr, ja. Evacuation war einer der gehyptesten Titel auf der letzten Messe.
Ich habe es ja gespielt.
Simon, du hast gespielt.
Ich fand es auch gut. Ne? Ja, ich fand es nur nachher zu schwer, den Mechanismus zu knacken, für mich persönlich. Aber es war definitiv sein bester Titel seit vielen Jahren. Also die Titel von davor fand ich weniger innovativ und weniger gut. Ne?
Ich muss gestehen, das liegt auf meinem Pile. Also ich habe es nicht auf der Messe
immer noch gehabt,
weil es lag da ja auf Englisch. Ja. Oder es gab das nur auf Englisch, ich weiß. Und ich habe es auf Deutsch im Regal liegen. Weil das ist halt auch immer das Problem. Wenn du es dann nachher auf Deutsch kaufst und dann berichten so viele YouTuber darüber, dass es doch nur so mittelmäßig ist, dann wirst du halt skeptisch und dann bleibt es ewig im Regal liegen. Auch wieder ein typisches Vielspieler-Problem, ja.
Ja. Auf Platz 2 haben wir die Weiße Burg.
Habe ich auch noch im Regal stehen, finde ich okay.
Finden wir okay, ne? Beide war ein bisschen overhyped, eventuell.
Michael, wir fanden beide Rote Kathedrale besser, haben wir gesagt.
Genau, wir haben damals beide gesagt, Rote Kathedrale mögen wir viel lieber. Weiße Burg kann man mal spielen, ganz nette Mechaniken. Was sagst du?
Seid ihr mir plötzlich sympathisch? Das ist ja der Hammer. Weil ich denke immer, ich bin alleine, wenn ich sage, ich finde die Weiße Burg unbefriedigend. 9 Züge und du kriegst doch nie was.
Aber das finde ich eigentlich ganz gut bei der Weißen Burg, weil dadurch musst du dich aufs Wesentlichste konzentrieren.
Ja, aber man kriegt die Ketten ja nie so hin, wie man gerne möchte.
Ja.
Und ich finde auch das Würfelglück. Also wir haben so oft so niedrige Würfel gehabt. Und bei den Karten waren die entscheidenden Aktionen, die fehlten uns dann. Also da war so viel Mist, was wir in den ersten Spielen erlebt haben. Und mag sein, dass es da auch gute Partien gab. Vielleicht hatten wir auch echt großes Pech. Aber wir haben es immerhin, ich glaube, 4-mal gespielt, auch in verschiedenen Spielerzahlen ausprobiert. Aber es hat nicht gefunkt.
Da also jetzt, wenn wir drüber sprechen, habe ich irgendwie wieder Lust, das zu spielen.
Ich auch.
Geil. Ändern wir noch unsere Meinung. Nur kurz dazu übrigens, da der zweitmeist gehypte Titel, zumindest nach der BGG Thumbs Liste in diesem Jahr, ist die Erweiterung zu der Weißen Burg. Und das bietet mehr Züge an. Also das ist vielleicht, Michael, für dich interessant. Ah. Also ich glaube, du hast eine Runde mehr oder sowas oder drei, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall mehr Züge war im Angebot. Es gibt auch mehr Plätze, wo du dich hinsetzen kannst da alternativ. Und ja,
zum dauert Glück dadurch wahrscheinlich länger.
Nein, siehst du mal, gut, dass du heute hier warst.
Aber oder schlecht für dein Geldbeutel.
Ach ja, das ist die kleine
Erweiterung. Nehmen wir so mit. Podcast immer schlecht für Geldbeutel.
Platz Nummer 3, Among Cultists. Hat, glaube ich, keiner von uns gespielt, oder?
Ich habe es nicht gespielt. Ich weiß, dass der Hype so immens riesig war. Und ich bin ja,
der war groß,
zweimal im Jahr bin ich ja auf einem sehr, sehr schönen Brettspielwochenende. Und da werden ja eigentlich fast täglich, also werden täglich auch große Social Deduction-Dinger gespielt, ne? Auch mit Blood on the Clock Tower. Ich spiele immer sehr gerne das gute alte Battlestar Galactica. Wir haben aber auch schon Der Widerstand und so gespielt. Und ich weiß, dass letztes Jahr alle gesagt haben, okay, alle 3 Tage durch, wir spielen die ganze Zeit Among Cultists. So, und es kam, glaube ich, so 2-mal auf den Tisch vielleicht. Also es war auch so die Meinung am Tisch, ja. Und ich habe es seitdem auch nicht mehr gesehen tatsächlich. Auch bei unserem Brettspieltreffen nicht. Und das ist ungewöhnlich. Ne? Also man hört von dem Spiel irgendwie gar nichts mehr. Ja, das ist wieder so ein typisches Ding. Okay, ich glaube, das Thema hat sehr gezogen. Eben dieses Among Us und Kultisten, finden alle erstmal cool. Ich finde das tatsächlich eher belanglos. Aber ja, irgendwie gefühlt ist es nicht mehr auf dem Radar. Also gefühlt ist es direkt verschwunden. Was sagt denn BGG zur Wertung?
Vielleicht ist Blood on the Clock Tower auch ein bisschen schuld daran. Ne?
Das sicherlich.
Kam ja dann auf Englisch schon raus und wurde ja auch unheimlich gehypt.
Ja. Das wird übrigens an jedem Abend eigentlich gespielt beim Brettspielwochenende. Und das bis tief in die Nacht, bis 5, 6 Uhr morgens. Ne?
Habt ihr es denn schon gespielt?
Nee, tatsächlich nicht. Leider. Ich habe mich da immer noch nicht rangetraut. Ja.
Okay.
Michael, aber du hast es gespielt, ich weiß das, ja.
Ich habe 2 Runden gespielt und ich fand es wirklich, wirklich. Ich bin auch normalerweise nicht so ein Social Deduction Fan. Ich bin auch immer zu blöd. Ich verrate mich immer durch irgendwas, obwohl ich so lange Theater gespielt habe. Aber ja, keine Ahnung, irgendwie kriege ich es nicht so richtig hin. Und offensichtlich bin ich den Leuten auch immer viel zu verdächtig, denn ich werde meistens in der ersten Nacht gekillt, also wenn es die Möglichkeit gibt.
So recht. Ja, interessant. Also ich bin großer Social Deduction Fan, aber irgendwie, ich weiß nicht, das Problem ist auch, die spielen natürlich dann häufiger auch so erweiterte Szenarien, die dann auch, ich sag mal, dann seine 3 Stunden vielleicht auch dauern. Und wenn ich um 3 Uhr nachts noch 3 Stunden, das schaffe ich nicht. Das packe ich auch nicht bei einem neuen Spiel und schon gar nicht bei Social Deduction. Und schon gar nicht, wenn ich vorher 3 Stunden Battlestar Galactica noch gespielt habe. Dann ist mein Hirn sowieso schon Matsch. Dann bin ich ganz froh, wenn ich dann eher, ja, was anderes. Aber vielleicht, es wird vielleicht dazu kommen. Ich weiß, dass auch Einsteigerrunden jetzt geplant werden. Mal gespannt. Aber du sagst ja, es lohnt sich. Von daher.
Ja, man hört ja nur positive Sachen. Ja. Und ich glaube, es scheitert dann eher daran, dass es sich genau die Möglichkeit ergibt, ne, mit einer Gruppe dann jemand, der es gut erklärt und so weiter.
Ja, wobei das hatte ich ja dann.
Platz 4 und Platz 6 aus dieser
Hype. Wieso nicht Platz 5?
Platz 5 ist die Erweiterung zu verlorene Ruinen von Anak.
Okay.
Auch okay, ne? Aber das ist diese andere Erweiterung, nicht diese asymmetrische
Spieler. Ah, okay. Auch, sondern die andere habe ich noch nie gesehen irgendwie.
Aber Platz 4 und 6 sind aus meiner Sicht 2 der stärksten, wahrscheinlich die stärksten Titel aus letztem Jahr, nämlich auf der einen Seite vom Großmeister Simone Luciani Nucleum. Und was Simon und ich sehr mögen, Kutna Hora halt.
Oh ja, Kutna Hora war auch so weit oben, schön.
Und ich sehe Kopfschütteln bei Michael, du würdest uns den Daumen nach oben geben für beide Spiele?
Ja, tatsächlich, Nucleum ist gerade bei mir in Arbeit für ein schönes Regelvideo. Ah, okay. Ich habe die ersten 20 Stunden investiert und versuche es irgendwie fertig zu kriegen. Ja. Hoffentlich macht das jetzt nicht einer vor mir. Nein, egal.
Es ist geleakt.
Ich glaube es aber nicht, weil es ist auch einfach zu viel Aufwand. Super tolles Spiel, sehr, sehr schön. Ich brauche aber allerdings auch keine Erweiterung dazu. Also ich finde es so, wie es ist, ist es eigentlich schon gut und tolles Thema, schöne Sache mit dem Plan und den Schienen, die man da legt und dieser Kniff, dass man da Aktionen vorher drauf macht auf den Schienen. Also das ist irgendwie schon echt cool gemacht. Ja, ich glaube auch, das ist auf jeden Fall eins, das auch heute noch gemocht wird. Und ich glaube, beim Deutschen Spielepreis war es auch mit auf der Liste, ne? Oder den Top 10, wenn mich nicht alles täuscht. Nicht ganz oben, aber es war
auf jeden Fall. Ja, Nucleum war schon dabei, jeden Fall. Ich muss aber trotzdem immer noch die Lanze brechen für Kutna Hora. Ne? Das ist ein Spiel, was sich bei mir über das Jahr weg sehr gut gehalten hat. Nicht desto, vor allen Dingen auch, weil ich in Kutna Hora ja dieses Jahr nochmal war. Ich war ja schon mal da. Aber ich habe auch Kutna Hora in Kutna Hora gespielt und das ist natürlich schon sehr stylisch. Direkt, wir haben leider nur so ein billiges Hotel gehabt. Also billig nicht, aber ne, wie Hotels halt so sind, da hast du ja keinen Spieletisch. Wir haben dann auf dem Bett gespielt mit dem Blick auf die Kathedrale. Das war schon sehr cool. Und ich mag aber auch den Marktmechanismus nach wie vor gerne. Ich finde, das ist eins der auch stylischsten Spiele. Also es sieht unfassbar gut aus und hat ein tolles Thema. Und ich bin sicher, das wird auch in 2-3 Jahren bei mir immer noch ab und zu auf den Tisch kommen, wenn man es gerade noch mal in einer neuen Runde vielleicht erklärt oder so. Kann ich mir vorstellen, ist das genau das, was ich haben will, ja.
Ja, ich habe es auf irgendeinem Brettspiel-Event gespielt und mir erklären lassen, fand es auch großartig. Mhm. Aber meine Frau fand es tatsächlich nicht so gut, deshalb ist es bei uns nicht eingezogen. Und dementsprechend muss ich auf das nächste Spiele-Event warten, wo es dann hoffentlich mal wieder auf den Tisch kommt.
Ja.
Was würdet ihr denn sagen? Ich fand das bisher jetzt eigentlich ein recht solides Line-Up. Wo seht ihr Hype generell da noch bei der Spiel, wo man mehr drauf achten sollte, irgendwelche Sachen nicht zu kaufen? Findet ihr die gewisse Sachen generell überbewertet? Und die wichtigste Frage, was sind eigentlich so, habt ihr kleine Titel oder unbekannte Titel von letztem Jahr mitgenommen, die dann erst groß geworden sind?
Eine Menge. Also vorneweg Rebel Princess, was ja sehr groß geworden ist. Rubber Paper Scissors habe ich ja auch schon erwähnt im letzten Podcast. Run, ja, ist ja nicht so klein. Run ist ja Vowers Games. Duelists habe ich vor, ich glaube, 2 Jahren mitgenommen. Auch richtig gutes Zwei-Personen-Ding. werde ich vielleicht mal beim Stand vorbeigehen. Wenn, letztes Jahr habe ich auch noch mal kurz mit ihm gequatscht. Aber ich muss ehrlich sagen, was so mein Learning auch aus den letzten Jahren Messe ist, ist, halt dich zurück. Es muss nicht sein, dass du alles jetzt auf der Messe mitnimmst. Du kannst es auch easy später kaufen. Und es ist vielleicht auch manchmal besser so. Ich weiß, das sage ich jetzt. Und wenn ich nach Hause komme, dann wird es wieder komplett eskalieren. Aber ich muss sagen, kein FOMO mehr. Kein Fear of Missing Out, dass du irgendetwas nicht bekommen kannst. Denn die meisten, 99% der Spiele, kriegst du nachher noch. Ich habe letztes Jahr einen Glücksgriff gemacht. Da muss ich auch nochmal stolz erzählen. Nämlich die Modern Art Version von... Ich glaube, es ist ein koreanischer Verlag gewesen oder so. Ist ja ein sehr altes Spiel von Rainer Knizia, vom guten Doktor, wie da der Stefan da immer so schön sagt. Ein Beat-Spiel, und das ist eine wunderschöne Variante gewesen, die völlig unverhofft irgendwo in der Ecke stand. Und ich habe das zu einem Spottpreis bekommen. Ich glaube, ich habe 50 Euro oder so bezahlt, und das Ding wird auf eBay bei 150 gehandelt. Ja, du hast auch wirklich so einen riesen Hammer da drin, womit du auf den Tisch hauen kannst und so. Es ist wirklich cool. Das habe ich so aus der letzten Messe mitgenommen. Aber ansonsten, die meisten Titel, da hätte ich auch einfach sagen können, okay, ich muss jetzt nicht rennen. So, geht gemütlich zu den Ständen. Und wenn die Sachen weg sind, ja, dann wartet ihr 3 Monate. Ihr habt es bis dahin doch eh nicht gespielt. Das muss ich mir auch selber nochmal sagen, ja. Die meisten Titel...
Ich erinnere dich dran.
Ja, ist ja so. Ich gucke gerade aber, und ich muss mich da auch selber loben, ich habe, soweit ich das jetzt überblicken kann, jeden Titel, den ich gekauft habe, zumindest gespielt. Mittlerweile. Ja, das ist nicht jedes Jahr so gewesen. Ich habe auch noch von der Messe 2019 ein Spiel, was ich nicht gespielt habe. Ja, und ich will es auch vorher nicht verkaufen, aber ich würde sagen, keep cool. Macht euch keine Hektik. Wenn irgendwas ausverkauft ist, seid nicht traurig. Ich kenne dieses Gefühl. Du gehst zu dem Verlag und denkst, boah, ich hole mir jetzt dieses tolle, neue, gehypte Spiel. Das wird der absolute Wahnsinn. Und dann ist schon, wenn die Messehallen öffnen, ist das Spiel leer. So, entspannt euch. Ja, bis auf Nokoso Dice, was ich letztes Jahr mitgenommen habe, was wirklich ein fantastisches Spiel ist und was ich in der Zwischenzeit nirgendwo gesehen habe, kriegt ihr die meisten Sachen nachher. Ja, und
aber
dann
eben,
muss
und
man
das
warten.
Ist ja der Punkt, ne? Sowas wie Nokoso Dice ist ja auch so ein asiatischer Verlag gewesen.
Japanisch,
ne?
Ja.
Und ja, genau. Und das ist ja eben die Möglichkeit, die Messe ja bietet, wirklich sich Spiele anzuschauen, über die keiner redet, von Verlagen, die keiner kennt, und da eventuell fündig zu werden. Und wenn man dort dann ja fündig wird, dann hast du wirklich etwas, was einfach schwierig zu bekommen ist, ne? Das siehe Nokoso Dice.
Ja, aber das habe ich auch vor der offiziellen Öffnungszeiten.
Ja,
erhalten, ne? Das darf, ja man gut, jetzt, darf man jetzt nicht vergessen. Da, ja, aber da geht der Großteil geht ja leer aus. So, wenn du um 10 Uhr nicht zum richtigen Stand läufst, dann hast du Pech gehabt. Wenn du freitags da bist, vielleicht hast du dann sowieso schon Pech gehabt.
Aber war so ein Spiel wie Nokoso da ist auch sofort weg?
Sofort.
Ah, okay.
Sofort.
Gut.
Die Schlange war ja schon vor 10 Uhr, war die okay. Schlange ja 50 Leute lang. Ne?
Das ist
nicht
jetzt natürlich aber das Argument dafür, also. FOMO ist real und auf jeden Fall solltest du so schnell wie möglich zu deinem Spiel laufen, weil sonst ist es weg.
Ich will aber das Gegenteil sagen. Ich will sagen, es ist um 10 Uhr eh schon weg.
Ja.
Aber ganz ehrlich, nee, ich muss jetzt irgendwie die Kurve kriegen. Bleibt entspannt.
Nee, renn zumindest nicht zu den, wenn ich dich mal unterstützen darf, ja. Renn zumindest nicht zu den Hype-Titeln der großen Verlage, weil das macht gar keinen Sinn. Die kriegt man auf jeden Fall später noch.
Ja.
Ne? Und ich gucke jetzt auch gerade mal auf meine Loot-Liste vom letzten Jahr. Tatsächlich habe ich das auch alles gespielt, bis auf eine Sache, die Erweiterung von Boon Lake. Die ist irgendwie nicht bei uns eingeflossen, aber gut. Ansonsten
Ich habe auch gelogen. Ich habe Penguin Airlines noch nicht gespielt. Das ist jetzt auch auf Deutsch gekommen. Hätte ich letzte Messe nicht kaufen müssen. Aber FOMO, ne?
Ja, und ansonsten, ja. Ich habe keine so Geheimtipps oder sowas gehabt. Ich bin tatsächlich dem Mainstream gefolgt. Vielleicht Caper Europe noch am ehesten.
Auch ein schönes Spiel.
Auch ständig ausverkauft.
Ja, stimmt.
Und das haben wir sofort nach der Messe gespielt. Das ist auch ein mega cooles Spiel. Mag ich total gerne. Das ist ein schönes Zwei-Personen-Spiel.
Also der einzige Vorteil, wenn du ein Spiel auf der Messe bekommst, was rar ist, ist, wenn du es nicht magst, dass du es gut loskriegst. Ne? Dass du, ich möchte ja auch nicht Werbung für horrende Preise machen, weil das ist, mag ich nicht. Ja. Aber zum Beispiel einen Skyteam habe ich letztes Jahr auch auf der Messe gekauft. Und ich wusste, es kommt auf Deutsch raus. Und ich dachte so, ja, ich habe es jetzt ein paar Mal gespielt. Ich warte jetzt noch. Pass auf, wenn es jetzt jemand haben will für den Preis. Ich weiß nicht. Und ich habe Skyteam auch bis jetzt nicht mehr gekauft tatsächlich.
Wie habt ihr denn die Geschichte mit Faraway wahrgenommen?
Habe ich auch bekommen letztes Jahr.
Ah, okay. Auch auf Französisch dann?
War das auf Französisch oder war es auf Deutsch? Auf Englisch. Ich glaube, es war auf Englisch.
Ach so, okay. Dann kommt es bei der Sprache. Also ich habe es ja auf dem Sekundärmarkt mir besorgt.
Ah.
Es gab ja diese Scout-Aktion von der Fair Play und da war ja dieses Faraway dann irgendwie unheimlich gehypt letztes Jahr.
Ich finde es
beziehungsweise da wurde das als eins der beliebtesten Spiele gewählt. Ich glaube, so war es eher. Und ich hatte da noch gar nichts von gehört. Und dann bin ich da auch hin und da war schon ausverkauft. Und
ich glaube, da war es auch um 10:30 schon zu spät. Ja, ja. Irgendwie sowas. Ja. Genauso wie bei Nekojima übrigens, haben wir auch letzte Folge nochmal erwähnt. Die war nämlich am Stand direkt neben Faraway. Mhm. Und das hatte ich damals nämlich auch mitgenommen, blind. Und es steht auch noch da. Also habe ich schon oft gespielt, finde ich super. Ne? Aber Faraway finde ich auch. Ne? Aber jetzt merkt man, okay, es kommt jetzt bei Cosmos und man hat es tatsächlich auch bekommen können. Ich glaube, Philibert hatte es ein paar Monate nach der Messe und so. Also das war jetzt kein Problem, da ranzukommen, wenn man jetzt ein bisschen Geduld hatte. Ja, ich weiß, man will alles direkt spielen und so, aber reflektiert einfach. Nein, auch Simon, reflektier du, wenn du auf die Spielmesse gehst. Du kannst nicht jedes Spiel gleichzeitig spielen, auch wenn ich es gerne möchte, aber es funktioniert nicht.
Aber jetzt nochmal hier, wie der Norddeutsche sagt, mal Butter bei die Fische, ne? Wie ist denn das jetzt mit Seti? Seid ihr jetzt total gehypt, obwohl eigentlich keiner irgendwie auch nur das Geringste über dieses Spiel sagen kann? Oder wie sieht's da aus?
Also erstmal muss ich da widersprechen. Also ich kenne tatsächlich mehrere Leute. Ich kenne auch einen, der bei Heidelberg tätig ist. Und also nicht bei Heidelberg in der Verlagswelt, aber auf der Messe und so weiter. Und man kann es auch auf Tabletop Simulator zum Beispiel auch schon spielen. Und die Leute waren begeistert. Und deshalb habe ich gesagt, Thema geil. Der Verlag sowieso, wir haben es letztes Mal gesagt, gut, Deal with the Devil ausgeklammert und ein paar kleinere Fauxpas haben sie vielleicht auch gehabt, aber ansonsten ist Czech Games Edition schon auch ein Qualitätsmerkmal, würde ich sagen. Also da vertraue ich tatsächlich auch so ein Stück weit drauf. Aber, und das will ich jetzt auch sagen, ich habe es vorbestellt. Ich werde es mir auf der Messe nicht holen. Es wird zu mir nach Hause geliefert werden. Und wenn das erst Ende Oktober, Ende November ist, dann ist das so. Das ist für mich okay. Ja. Genau.
Ja, dank deines horrenden Lobs in unserer letzten Folge habe ich es mir vorbestellt. Aber ja, anders als du ist bei mir da die FOMO schon real und ich wollte es direkt an dem Wochenende auch spielen als eines der ersten Spiele und hol's auf der Messe dann ab.
Ja, toll, Stefan. Ich bremse mich und sporne dich an. Das ist auch nicht Sinn der Sache, ne?
Naja, alles, was man gut vorbestellen kann, habe ich da generell mitgenommen.
Das ja. Ja, so ein paar Sachen habe ich auch tatsächlich schon vorher mitgenommen, ja.
Aber wenn wir schon hier Butter bei die Fische machen, legen, wie sagt man?
Butter bei die Fische legen? Ja, keine Eier.
Michael, was sind deine Titel? Was sind die Titel, wo du sagen würdest, heute hier den Zuhörern an den Endgeräten, das sollten sie unbedingt mitnehmen? Wir haben ja jetzt schon gesagt, so Civolution, so Sachen, die schieben wir mal beiseite. Was sind oder auch nicht?
Seite. Kann er doch
kann nicht. Nennen, kannst was auch nennen. Ja, 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 genau.
Das wäre exakt der Titel gewesen, den ich jetzt genannt hätte, ja, Civolution. Weil ich es halt selber schon gespielt habe und es ist ein Heavy Euro Game. Das liegt sicherlich nicht jedem. Da muss man wissen, worauf man sich da einlässt. Aber es ist einfach so mega cool gewesen, diese erste Partie, die ich da hatte. Manchmal hängt es ja auch dann immer ein bisschen davon ab, mit welchen Menschen man das gespielt hat. Das kennt ihr sicherlich auch, ne? Und ja. Deshalb, es ist eine Partie jetzt gewesen, die war mega cool. Wir hatten den besten Spielererklärer der Welt, nämlich den Mirko aus dem Würfel und Zucker, der das ja beruflich macht und ganzen Tag nichts anderes macht. Nach einer Stunde, 20 Minuten waren wir mit der Erklärung fertig und nach weiteren 3 Stunden und 40 Minuten mit dem ersten Spiel zu dritt. Das muss man halt wissen, worauf man sich da einlässt, aber es ist einfach, also es ist so toll, man macht so unglaublich viele Dinge da und so viele Möglichkeiten, es fühlt sich belohnend an bis zum geht nicht mehr und trotz dieser 5 Stunden haben wir alle hinterher gesagt, boah, lass uns noch eine zweite Partie spielen. Haben wir da nicht gemacht, aber wir wären zumindest bereit dazu gewesen. Also ja, ist schon, also mir hat es extrem gut gefallen. Es gab aber auch viele, die sind da dran vorbeigelaufen und haben gesagt, was für ein unfassbar hässliches Spiel. Als ich es gespielt habe, habe ich das gar nicht so empfunden, aber dann so ganz objektiv einfach nur mal auf den Tisch geschaut, muss ich auch sagen, so richtig hübsch ist es echt nicht.
Das aber, ist so ein typisches deutsches Eurogame halt, ne?
Ja, genau.
Eurogame, ja.
Ja, und es sieht auch sehr, sehr mechanisch aus mit diesen Konsolen, die man da hat und so. Aber dieser Auswahlmechanismus, also ich finde ja, ein Spiel, das keine Würfel hat, das ist kein richtiges Spiel. So, das ist mein Standpunkt. Klar kommt immer ein Glückselement dann auch rein. Wobei, muss ja auch nicht. Aber egal, jedenfalls bei Civolution ist das halt cool, dass du halt paarweise Würfel zusammensetzt und dann daraus dann die Aktion wählst, die du machst. Also man muss ja so Völker steuern. Jeder von uns spielt einen Gott. Und wenn man dann die Völker steuert, dann kann man halt sagen, hier geht mal jagen oder geht mal irgendwo weiter aufs nächste Gebiet, erforscht mal was, was auch immer. Oder sammelt ein paar Ressourcen ein. Und das kann man aber nicht einfach so frei machen, sondern man muss immer dazu ein Würfelpaar haben, das dazu passt. Also die 5 und 3, mit denen kann ich zum Beispiel jagen. Mit der 5 und der 2 kann ich aber, keine Ahnung, weiter wandern oder so. Und den fand ich schon richtig cool, den Mechanismus. Das hat mir echt Spaß gemacht, um mal eine Sache herauszuheben. Jetzt habe ich schon wieder ganz viel zu viel über Civolution. Wir wollten gar nicht über Civolution sprechen, ne? Oder ihr wolltet das
da? Der Stefan hat dir das eigentlich verboten.
Alles gut, alles gut.
Der Stefan hat dir das verboten, weil er selber damit noch ringt, ob er sich's kaufen soll. Sagen wir es mal so, ne?
Ja, aber seit unserer letzten Folge habe ich mir auch mehrere Videos dazu angeschaut. Ich kann mir gut vorstellen, dass mir das gefällt, ne? Aber ich sehe nicht...
Er soll es mit dir spielen. Wir haben es schon gesagt letztes
genau,
Mal.
Genau, ne? Also ich sehe momentan in meiner Lebensrealität zu wenig Möglichkeiten, wo ich sage, 1 Stunde Regelerklärung und dann noch 3 Stunden spielen. Mhm. Vielleicht, also ich habe schon öfters gehört, am besten mit 2 Spielern dann nur. Mal gucken. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich es mir irgendwann besorgen werde und spielen werde, weil ich generell auch die Stefan-Feld-Mechaniken mag. Aber nicht zur Messe, dafür reizt es mich zu wenig. Außerdem finde ich tatsächlich auch 90 Euro dafür ist schon ein stolzer Preis.
Wo der Stefan ja immer so geizig ist bei Spielen, ne? Siehe RoboQuest Arena.
Ja, also die 90 genau. Euro fand ich auch heftig, das muss ich
ja, echt ja, sagen. Es ist schon, aber,
was ich noch dazu sagen kann, ist, wenn du dann aber diese 1 Stunde Regelerklärung hinter dir hast, dann ist das auch, also der Spielablauf so unglaublich gut dokumentiert, dass du auch gar keine Regeln mehr brauchst hinterher. Und das finde ich, das hast du bei den wenigsten Spielen eigentlich. Ne? Das funktioniert bei dem extrem gut. Und es gibt extrem viele Züge, die sehr kurz sind eigentlich. Aber das ist natürlich in der Erstpartie, erkennst du das noch nicht so richtig. Ich glaube, dass das Tempo und auch die Spieldauer wird zunehmend kürzer. Sagt man das jetzt so? Nee. Abnehmend kürzer? Egal. Ja, so ist es.
Exponentiell umgedreht kürzer. Ne? Also weniger. Was auch immer. Jetzt ist ja mit einem Spiel Civolution der Kofferraum ja nicht voll. Ne? Was empfiehlst du uns denn sonst noch zu kaufen?
Also was ich ganz niedlich fand und von dem ich auch schon viel gehört habe, ist so ein relativ kleines Familienspiel. Bombbusters. Das fand ich irgendwie ganz cool. Habt ihr davon schon was gehört?
Ist das bei Pegasus?
Ja, das ist bei Pegasus, ja. Genau. Und wir müssen kooperativ eine Bombe entschärfen. Mhm. Und jeder von uns hat so eine Art Kartenhalter vor sich und dann verschiedene Lunten. Das sind so kleine Plättchen. Und dann haben wir irgendwie ein gemeinsames Spielbrett. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Ich weiß, dass da Karten drauf sind, die uns helfen beim Entschärfen dieser Bomben. Und ja, und dann hast du halt blaue Lunden oder gelbe oder rote. Und die blauen Lunden sind ungefährlich, aber die gelben und die roten, da musst du halt aufpassen, dass du die nicht entzündest. Und ich glaube, wir müssen dann versuchen zu erraten, welche Lunden haben unsere Gegenüber.
Das ist ein bisschen Deduktion.
Genau, dabei. Es ist sehr viel Deduktion in dem Spiel dabei. Und aber was mich da auch getriggert hat, und das finde ich immer cool bei Spielen, das ist dieses, du hast 66 Missionen, glaube ich, in dem Spiel, und du hast so mehrere Boxen, die du nacheinander öffnest. Das finde ich immer cool. Also egal, ob das ein Dorfromantik ist oder ein Pandemic Legacy, Boxen öffnen finde ich immer cool. Das triggert mich auf jeden Fall. Alleine schon deshalb, glaube ich, werde ich mir das holen, ja.
Das klingt eigentlich auch wieder was für meine Arbeit, muss ich sagen, ne? Das könnte was sein. Vielleicht spiele ich es ja mit meinen Eltern an am Sonntag. Ja, Deduktion bin ich ja sowieso immer dabei. Ich bin ja ein großer Deduktionsfan. Und
kleine Packung
auf dem Schirm, aber bisher noch nicht richtig mich mit beschäftigt.
Ja. Ich habe es direkt auf Kaufen gesetzt.
Der Stefan, ich weiß nicht, wie der Stefan das auch machen will mit seinem Zimmer. Ich wiederhole das nochmal, der Stefan verkauft keine Spiele, ja. Und das tut er seit Jahren schon nicht. Und ich will nicht wissen, wie es hinter ihm da aussieht.
Die Sammlung fürs Brettspielcafé aufbauen langsam, ne? Also.
Ja, okay. Aber du weißt schon, dass du dann auch ein Brettspielcafé brauchst, um irgendwann zu lagern.
Ja, Details. Ne? Kommen wir später zu Michael hier, Bombusters, das packen wir ja irgendwie unter den Sitz. Ne? Haben wir dann noch ein paar Spiele.
Kein Problem. Ja, und ansonsten...
Sieht aber cool aus, ja.
Ja, ansonsten folge ich halt tatsächlich dem Mainstream. Ich habe mir auch alles, was irgendwie gehypt wird, irgendwie auf die Liste zumindest mal anschauen gelegt. Es gibt natürlich auch viele Fortsetzungen, viele Erweiterungen, ne? Also die Mischwalderweiterung, das ist in meinem letzten Video ja schon gesagt, meine Frau sagte, das ist die Waldbranderweiterung.
Das muss ich auch lachen, ja.
Aber es ist doch der Waldrand. Genau, und die Hidden Games, die lieben wir auch mit diesem trotteligen Kommissar Handke, das werden wir uns auch sicherlich holen, die neuen Sachen da. Und
hast du schon Tatort mehr gespielt?
Nee, das habe ich noch nicht gespielt.
Das haben wir im Urlaub tatsächlich. Witzigerweise hatte das das Ressort, wo wir waren, hatte das von jemand anderem geschenkt bekommen und hatte das dann quasi ausleihen können. Das ist auch wie so ein Hidden Games-Fall, aber mit so Klimathematik. Mhm. Und das hat uns sehr gut gefallen. Also ich würde sagen, das ist auf einem ähnlichen Niveau wie die Hidden Games-Fälle. Ja. Und cool, sonst also hatte ich ja... Ich habe gesehen, die waren wohl letztes Jahr auch auf der Messe. Zumindest waren die bei uns zu Besuch waren, hatten das als Messe-Loot. Ja. Und ansonsten immer die Magnificum-Fälle. Hast du die zumindest schon mal gespielt?
Nee, aber es sagt mir was, ja.
Oder, ja, also die sind doch herausragend. Ja. Weil ich finde, das Problem bei Hidden Games ist immer so ein bisschen die Dramaturgie. Entweder du hast Glück und du ziehst irgendwie im richtigen Moment die richtigen Sachen, oder es läuft alles viel zu glatt und irgendwie alles passt immer gut zusammen. Und bei Magnificum hast du, ähnlich jetzt wie bei den Spielen, die du magst, mit den verschiedenen Schachteln, hast du verschiedene Umschläge. Und du hast quasi Material und damit kommst du bis zum nächsten Punkt und dann darfst du das nächste Material öffnen. Und der Fall war viel knackiger. Also dadurch, dass das Gerüst ein bisschen enger gesteckt ist, ist einfach der Fall an sich etwas komplexer gewesen. Hatte ich so den Eindruck. Es war so ein bisschen mehr Spielraum. Ansonsten war es von den Rätseln auf einem sehr, sehr guten Niveau, ähnlich wie Hidden Games auch, dass man nicht mit diesen komischen, wir rätseln jetzt und entschlüsseln irgendwelche Geheimschriften und so, das nervt mich ja total bei solchen Spielen, weil es total unimmersiv ist. Warum soll denn da jetzt jemand sein Tagebuch verschlüsseln? Warum auch immer. Aber ich fand, wir haben bisher einen Magnificum-Fall gespielt und werden wir demnächst nochmal einspielen. Und das fand ich richtig gut. Also es war auch wirklich knackig. Wir haben auch 3 Stunden, glaube ich, dran gesessen nachher. Sehr gemütlich zu dritt, aber bei Hidden Games würde ich sagen, ist man ja nach 1,5 Stunden eigentlich, wenn man geübt ist, schon durch. Ja. Aber genau, nimm das mal gerne auch als Tipp noch mit. Vielleicht sind die auch auf der Messe, also ich bin mir ziemlich sicher.
Ja, das landet in diesem Moment auf meiner Liste. Ja, weil das hat mir auch bei 3 Kolosse tatsächlich gut gefallen, dass man mehrere Umschläge hat, die ein bisschen durchführen und man nicht sämtliches Material auf einmal hat. Vor allen Dingen, was bei den Hidden Games immer schlimm ist, man muss ja seinen gesamten WhatsApp Kontakte hinterher komplett einmal wieder aufräumen, weil man so viele danach hat, mit denen man kommunizieren musste. Mr. X und so, also es ist ja. Mr. Hanke und ja, keine Ahnung. Aber das ist wirklich cool, finde ich, wenn die alle ständig anrufen und stören.
Ja, mega. Das ist richtig gut, ja. Ich fand das zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du jetzt, wir sind viel zu sehr abgedriftet, egal, dafür sind Podcasts ja auch da, ne? Immer schön ins Rabbit Hole rein. Ich fand von den Adventure, kennst du die? Die Adventure-Fälle, und die finde ich nämlich eigentlich nicht gut, aber die haben einen Fall gemacht, und zwar, boah, wie hießen die? The Heist heißt der.
Den haben wir gespielt.
Der ist auch, ich finde den überragend. Also das hat auch richtig Spaß gemacht, weil das in Echtzeit geht. Das heißt, du sitzt wirklich eine festbestimmte Zeit dort, musst diesen Bankraub planen und kriegst dann in Echtzeit quasi immer wieder so Anweisungen von deinem Team, was du dann durch die Bank leitest und sowas. Und das fand ich auch eine richtig gute Idee. Ich würde mir das auch tatsächlich nochmal, gerade diese Echtzeit auch nochmal wünschen, dass man das irgendwie häufiger hatte. Der normale Adlersteinfall zum Beispiel hatte mir nicht so gut gefallen. Der war mir dann doch zu mathematisch in den Rätseln, so dieses typische Escape Room Exit-Spiel-Prinzip. Aber bei The Heist, der hat mir auch gut gefallen, ja.
Ja, den haben wir auch gespielt, den fanden wir auch sehr, sehr gut, ja.
Ja, Stefan, jetzt haben wir dich voll ausgeschlossen und sind auch voll vom Thema abgekommen.
Ja, ich traue mich gar nicht zu sagen, ich habe nur diesen Adlersteinfall gespielt. Ich fand den ganz okay, aber das ist auch das Einzige, was ich in dem Bereich gespielt habe. Ich finde es gar nicht schlecht, aber habe, glaube ich, da auch zu selten die Möglichkeit für solche Spiele. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wie gefällt euch die Messe generell? Ist das, sagt ihr, freut ihr euch drauf? It's that time of the year again? Oder sagt ihr, ja gut, ist froh, wenn es vorbei ist und dann
passt das schon wieder. Das wäre jetzt absurd. Also natürlich freue ich mich drauf.
Also, mega. Klar.
Nicht?
Ja, doch. Es hat ja alles einen neuen Anstrich ein bisschen bekommen, ne? Neue Geschäftsführerin und so weiter und so fort. Ich finde aber, das hat die Messe wirklich verbessert, ne? Also es ist besser, man kann sich besser orientieren und findet die Dinge an den richtigen Plätzen wieder. Ja, jetzt auch mit dieser Rockband, die da engagiert wurde, diese ganzen Geschichten, die sie da mitmachen, bin ich mal sehr gespannt. Ich bin jetzt kein Fan vom Schwarzen Auge. Ich glaube, war das Schwarze Auge? Da machen die, glaube ich, irgendwie so eine Episode oder haben irgendein Spiel entworfen oder ein Teil, keine Ahnung. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das denn so wird. Und dieses, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dieses Live-Fernsehen von der Spiel, das fand ich auch mega cool. Da waren ja mal zwei, die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen sind. Ich glaube, der Brettman und noch einer, der, glaube ich, sonst normalerweise nicht so viel mit Brettspielen zu tun hat.
Ja.
Und das fand ich auch mega, wie die da durchgelaufen sind. Also das fühlte sich an, als wäre man live dabei. Es war echt gut. Das hat, glaube ich, denen, die zu Hause geblieben sind, auch echt geholfen. Also das jetzt nur so am Rande, aber ansonsten, die Gänge sind auch immer noch groß genug, finde ich. Halle 3 ist immer problematisch. Ich weiß auch nicht, wie man das anders lösen will, weil da sind nun mal die ganzen Expertenspiele, Verlage und da ist immer ein großes Gedränge.
Aber ich finde, letztes Jahr haben sie es gut geschafft, dadurch, dass sie es so ein bisschen aufgedröselt haben und auch so kleinere Verlage neben die großen, fand ich auch für die kleinen Verlage eigentlich ganz schön, weil viele dann eben genau deshalb dran vorbeigelaufen sind. Und sonst war es so, okay, dann lasse ich mal 4, 5, 6 aus vielleicht, wenn ich nur einen Tag da bin. Jetzt läuft man vielleicht dran vorbei und interessiert sich dann doch vielleicht für ein Spiel. Von daher finde ich das Konzept eigentlich ganz cool und war auch von den Änderungen letztes Jahr auch wirklich angetan. Und bin mal gespannt, wie viel Besucher es dieses Jahr werden. Ich glaube, das wird richtig voll. Aber das wird auch richtig gut. Man merkt auch immer vor der Messe, wie so ein Grölen oder wie nennt man das, so ein Grollen durch die Szene geht und irgendwie gefühlt plötzlich die YouTuber bringen alle paar Tage irgendwie ein neues Video raus, der Hype wird real, alle Leute explodieren, bis dann die Messe vorbei ist und alle erschöpft erstmal anfangen wollen, die Spiele zu spielen. Ne? Aber ich finde das immer eine schöne Zeit im Jahr, wobei ich auch sagen muss, für die Neuheiten finde ich es manchmal gar nicht so elegant, weil ich denke, wenn man jetzt nicht alles konzentriert zum Spiel rausbringen würde, ich meine, das wird mittlerweile auch nicht mehr so extrem gemacht, aber wenn man die Sachen, die jetzt alle bei das Spiel rauskommen, so ein bisschen übers Jahr verteilen würde, auch von den Hype-Titeln und so weiter, dann habe ich das Gefühl, hätten wir vielleicht auch im Jahr weniger Flaute, wobei eigentlich ehrlich gesagt wirklich Flaute, wenn man gerade auch englische Spiele spielt, hat man ja eigentlich auch nicht mehr. Ne?
Ich wollte gerade sagen, also Flaute, da hätte ich, ne, es erscheinen ja jedes Jahr so viele Spiele, also das, also ich weiß nicht, ne, du hast, wir haben glaube ich immer ausreichend zu spielen an jeder Stelle. Ne? Du spielst ja auch extremst viel.
Ja, das will ich jetzt nicht so sagen, aber.
Aber vielleicht noch generell, ne? Ich finde ja die Brettspielmesse per se, insbesondere natürlich jetzt eben die Spiele in Essen, ist eine der wenigen Messen, die noch ihre Relevanz auch erhalten. Also ich komme ja generell, habe ja viel Zeit mit Videospielen, Computerspielen verbracht, wo also auch wirklich die Gamescom noch in Leipzig, und das ist ja gerade im Videospielbereich, ist das ja sowas, wo die Messe mehr und mehr irrelevant wird. Also irrelevant in der Form, Spiele kennenzulernen oder eben auch zu bekommen, das ja sowieso nicht mehr. Da sind ja immer mehr große Publisher, die ja ihre eigenen Sachen machen, ne? Nintendo ja schon längst, die eben da nicht mehr auftauchen. Also da ist ja, es gibt keinen Grund für dich dahin zu gehen, außer eventuell irgendwelche Influencer live zu sehen, und da sind wir wahrscheinlich alle sowieso draußen. Und da sage ich mir, ist ja generell das Brettspiel-Hobby an sich noch schön oldschool, ne? Wo du sagst, selbst wenn wir jetzt so ein bisschen vor den Hype-Titel warnen, ist es schon eine sinnvolle Messe, wo man auch einkaufen kann, wo du Spiele spielen kannst, die du sonst eben wirklich testen kannst. Also gehst da hin, und das gab es früher bei der Gamescom ja auch, ne? Das ist, das ist ein Computer, hast dich angestellt für ein Spiel, kannst du spielen. Heute kannst du es online oder was auch immer spielen. Und das ist, finde ich, meiner Erachtens nach immer noch was sehr Schönes, was mir bei der Messe einfach unglaublich gut gefällt, dass sie auch wirklich einen Sinn hat. Also da hinzugehen, Spiele zu testen, mitzunehmen. Natürlich nehmen wir zu viele mit, aber immerhin, das passt.
Also ich denke, vielleicht liegt es auch an dem Kaufverhalten von jedem Einzelnen, ne? Aber es ist schon der kaufstärkste Monat, was so Brettspiele angeht, glaube ich, bei 70% derjenigen, die zur Messe gehen zumindest, oder? Also selbst du, der sich zurückhält, Stefan.
Ich würde das unterschreiben, also mindestens 80, wenn nicht 90% der Leute, die auf die Spielmesse gehen, die haben auf jeden Fall in dem Monat die meisten auf dem Zettel. Also das ist ganz normal, ganz normal.
Stefan, du auch? Du kaufst ja so wenig angeblich auf der Spielmesse.
Ja, und da muss ich sagen, das ist ja etwas, ich gestehe, ich bin schuldig, ne, dieser Podcast verführt mich jetzt ja dazu, irgendwie dann doch mitreden zu wollen, zu können. Ne, da werde ich tatsächlich dieses Jahr so viel einkaufen wie noch nie zuvor. Ne,
wo Stefan, ich, das ist ein Fehler.
Ja, ich werde ihn wissentlich ins offene Messer laufen und dann begehen. Und ich freue mich ein bisschen drauf und wird schon. Ich glaube tatsächlich, also in der Regel ist es ja so, dass ich per se immer schaue, Spiele nur zu kaufen, wo ich die Regeln vorher kenne und idealerweise schon irgendwelche Review-Videos dazu gesehen habe, weil ich immer versuche, mit meiner Zeit wertvoll umzugehen. Ich hoffe, dass meine Fehlerquote bei den Käufen bei der Spiel sehr gering ist dieses Jahr. Also ich bin da sehr optimistisch. Also das entscheidest vor allem du, Simon, mit deinem SETI-Spiel. Ne? Also wenn das ist die größte Gefahr.
Ich beruhe für Portfolio. Mich dann nur auf andere Leute. Also ich habe es ja auch noch nicht gespielt. Ich finde generell bei Hype, gerade zur Messe, ist schon mit Vorsicht zu genießen. Wir haben eine Menge Hype-Titel gehabt, die auch sich überhaupt gar nicht gehalten haben. Klar, es gab auch Hype-Titel, die sich, ne, wie auch jetzt ein Kuna Horror beispielsweise, wo ich auch sagen würde, ja, das war auch gerechtfertigt, das sieht man auch heute noch auf dem Tisch. Aber ansonsten, generell ist, finde ich, der Hype in der Brettspielindustrie sehr groß geworden. Das liegt ja auch nicht umsonst an uns Influencern. Ne, ich will uns jetzt nicht als Influencer bezeichnen, aber ja, das sind wir. Ne? Also wenn ich schon schaffe, den Stefan zu influenzen, dass er dieses Spiel sich kauft, obwohl ich ihn gar nicht dazu geraten habe, irgendwie ist es ja schon so. Ne? Und wenn 10 Content Creator eben über ein bestimmtes Spiel reden, dann ist das eben das Spiel, was vielleicht dann von allen irgendwie am meisten erwartet wird. Ja, es ist, da können wir uns auch nicht mehr rausziehen. Das ist einfach in 2024 so.
Ich habe gerade Bombusters gepitcht und ihr habt es jetzt beide auf der Liste stehen. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ich weiß eigentlich gar nichts darüber, ja? Aber steht genau, auf unserer aller Listen. Was, ja, was soll das? Was machen wir hier?
Aber genau das ist ja der Punkt.
Zum Test.
Genau, das ist der Punkt. Geht mit Hype so um, dass ihr die Sachen euch näher anschaut auf der Messe. Ich möchte nicht, dass jemand blind vorbestellt, Stefan. Ich werde da keine Verantwortung übernehmen. Ich möchte eine gesunde, also wenn man ein Spiel auf dem Zettel hat bei der Messe, dann gehst du zu dem Verlag, gibst dir einen kleinen Pitch. Wenn dich das anspricht, dann guckst du dir vielleicht noch mal ein paar Minuten Gameplay an. Wenn du sagst, okay, ich habe genug Geld, easy. So, kein Problem, gib das Geld aus, kauf dir das Spiel. Aber
wenn du sagst, ich habe genug Geld.
Ich habe mein begrenztes Messebudget. Ich glaube, das sollte sich auch jeder irgendwie vorher setzen. Aber ich finde, man sollte niemanden und auch schon gar nicht uns als Podcast blind vertrauen, wenn es um Tipps geht. Das finde ich super wichtig. Also jetzt kommt der Michael hier, sagt, er hat 50 Stunden in Arche Nova Video investiert und wir haben in der letzten, nicht in der letzten Folge, aber in einer Folge, ich sag mal, unseren Unmut zu dem Spiel geäußert, ja. Das ist so. Das kann man ja auch nicht ändern. Das heißt ja nicht, dass der Verlag scheiße ist oder dass das Spiel scheiße ist, sondern es ist ja doch.
Ja, das ist ja,
wir haben ja eine Gründung.
Das Spiel nicht? Wo bin ich hier gelandet? Das gibt's
ja nicht. Ja, ich werde das jetzt.
Das ist nochmal eine extra. Also der Simon mag ja das Thema nicht und ich finde, also ich sage immer, ich
das
kann
Thema Eichel, ich verachte Eichel, das Thema. Nee,
ich kann Eichel, ja, Nova verstehen, dass das so populär ist. Also der Erfolg gibt dem Spiel ja recht, ne? Und dann ich sage nur, A, für mich ist das zu wenig Spielerinteraktion und B, ist das zu oft für ein langes Spiel zu glücksabhängig, wie am Anfang die Karten fallen. Das sind so meine beiden Kritikpunkte, das, wo ich sagen würde, deshalb finde ich den Hype nicht ganz gerechtfertigt als eines der Top-Titel.
Top 4, glaube ich.
Noch, aber sich, ne, ist natürlich kein schlechtes Spiel, ne? Da brauchen wir, das können wir nicht sagen.
Das ist das, was ich meine. So, nur weil wir jetzt unterschiedliche Meinungen haben, sagt das noch nicht viel über dich aus, jetzt, der am Endgerät sitzt. Oder die am Endgerät sitzt und sich das hier anhört. So, die Spiele sind im Jahr 2024 meist wirklich nur noch Geschmackssache. Es kommen die wenigsten Spiele raus, die einfach schlecht sind. Und da muss man eben auch beim Podcast, ne, auch wenn man uns so gern mag, wie man möchte, aber das heißt nicht, dass man hier einfach drauf vertrauen sollte, was wir hier erzählen und wie gut wir ein Spiel finden oder wie schlecht wir ein Spiel finden. Ne? Ich habe manchmal den Eindruck, das wird so ein bisschen, das wird manchmal auch so ein bisschen als Grund vorgeschoben. Oh, der findet das schlecht, ja, dann brauche ich das ja auch nicht. Oder der findet ein Spiel gut, das brauche ich aber auf jeden Fall. Das ist so eine Selbstrechtfertigung manchmal auch von Konsumenten und ich nehme mich da auch nicht selber raus, der dann sagt, ich wusste es doch. Nee, so gut war es dann doch nicht. Und dann sucht man sich genau den Influencer vielleicht raus, der sagt, nee, Arche Nova fand ich auch nicht gut. Und dann, ja, genau so ist es. Ja, aber so undifferenziert ist die Welt im Brettspielen einfach nicht.
Ne? Ja, und dann ist nicht nur der persönliche Geschmack, sondern auch schon, wie ist die Erstpartie verlaufen? Mit welchen Leuten hast du gespielt?
Ja.
Solche Sachen. Das ist natürlich, da können wir uns ja auch nicht von frei machen. Und wenn wir dann Leute aufgrund dieses Ersteindrucks zum Beispiel influenzen, dann ist das eigentlich gar nicht so gut. Aber es macht uns halt Spaß, wenn wir mal ehrlich sind.
Also, aber das braucht die Szene ja auch, ne, wenn wir ehrlich sind. Wir wollen ja alle mehr über die Spiele erfahren. Stefan sagt auch, er schaut sich die Reviews vor an. Aber immer mit einem gesunden Blick und gucken, Stefan liest ja auch die Regeln dann durch oder sonstiges und entscheidet dann und nicht nur, oh, der findet das, oder es gibt ja auch manchmal so, ja, der findet das schlecht, ja, dann ist das ja, weiß nicht. Ne? So funktioniert es auch nicht mehr.
Ja. Ich glaube, entscheidend ist ja, du kannst auch bei dieser Spiel wieder, ne, wenn jetzt dich. Was will das Spiel von mir? Ne? Wenn ich mir jetzt ein Civolution kaufe und dann sage, oh, ich habe das mit meiner Familie an Weihnachten gespielt, ne? Und die Oma fand das nicht so gut und wir haben dann abgebrochen.
Würde ich gerne sehen.
Keine Überraschung. Oder wenn ich sage, Arche Nova hat mir zu wenig Player Elimination. Ne? Natürlich, ne? Das ist natürlich Quatsch. Und daher glaube ich schon, dass du auch, also du hast halt solche und solche Sachen. Ne? Du hast auf der, ne, eben Civolution, glaube ich, wenn man sich mal kurz damit beschäftigt, ist relativ klar, was das Spiel dir bieten wird. Ne? Und dann ist halt einfach nur die Entscheidung für dich, ja, möchte ich das oder eben nicht. Ne? Und da hast du halt, glaube ich, mehrere solcher Titel dabei. Und eben aber auch so Titel wie SETI, wo man eben weiß, ja, keine Ahnung, mal schauen, könnte gut sein, könnte nicht gut sein, we'll find out soon.
Ich finde aber auch nochmal wichtig zu betonen, als Tipp, spielt keine Riesenbrecher an auf der Spielemesse. Ich weiß, das möchten jetzt vielleicht einige nicht hören, aber wenn du ein Civolution auf der Messe anspielst, also es würde mich wundern, wenn du das Spiel danach mögen wirst, weil du bist ja in einer Lautstärke, in einem Pegel, in einem Setting, wo du das Spiel auch sowieso nicht zu Ende spielst, entweder man geht da mit der Einstellung rein, okay, ich will mir so ein bisschen die Mechaniken irgendwie persönlich anschauen und die spüren, aber du wirst da keinen guten Eindruck vom Spiel bekommen können bei diesem Setting. So, das kannst du bei einem lustigen kleinen Kartenspiel oder bei Bombusters, wirst du das bestimmt gut können. Ne? Das sind halt Spiele, die funktionieren auch im lauten Spieletreff zum Beispiel, aber es gibt eben auch Spiele, die brauchen seine Zeit, die brauchen auch eine ruhige Regelerklärung. Alleine wenn ich auf der Spielmesse mir jetzt eine Stunde Regelerklärung anhören müsste, vielleicht sogar noch auf Englisch, ey, da ist ja mein Kopf nachher Matsche. Ja? Von daher, was ich so als Tipp mitgeben kann, ist, gerade bei Spielen, von denen ihr noch nichts gehört habt, geht einfach ganz offen auf die Leute zu, sagt, könnt ihr mir einen kurzen Pitch geben, ein, zwei Sätze, worum geht's in dem Spiel, und danach auch wirklich ehrlich sein und sagen, entweder es interessiert mich oder es interessiert mich nicht, weil die Leute wollen ja auch ihr Spiel an den Mann bringen, aber es hilft beiden Parteien nicht, wenn ihr 10 Minuten euch dieses Spiel erklären lässt, obwohl ihr nach der ersten Minute wisst, okay, das Spiel ist nichts für euch. Wenn ich weiß, okay, das ist so dieses Spiel, ne, dann sage ich, okay, thank you, weiß nicht, muss weiter, war aber nett, dass ihr mir das Spiel kurz gepitcht habt, deshalb sage ich auch mal ein kurzer Pitch, und wenn der für mich sich gut anhört, dann sage ich, frage ich dann nochmal konkreter nach den Regeln oder so. Oder die fragen dann auch, wollt ihr eine kurze Partie spielen, es geht ganz schnell, oder, na, aber verschwendet da nicht unbedingt die Zeit, ne? Sondern wählt genau aus, wo ihr die Zeit verbringt, und macht euch vielleicht auch vorher so einen kleinen Plan, welche Spiele könnten für euch interessant sein, und nehmt euch auch ruhig Zeit, nur um durch die Halle zu laufen, weil auch dort es Stände gibt, die wir vielleicht vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Das finde ich auch sehr wichtig.
Simon hat hier schon mal ein neues Thema angeschnitten, und zwar Tipps. Und zwar Ratschläge von euch als gute, langjährige Messegänger. Und ich fange mal an. Größte Frage, wie transportiert ihr eure Spiele?
Die Frage lag mir auch schon auf der Zunge. Das würde ich von euch auch gerne mal wissen. Also ich habe so einen Cajon-Rucksack, logischerweise, den man auch dann tatsächlich auf Rollen transportieren kann.
Weil auf dem Rücken darf man ja nicht mehr.
Ja, auf dem Rücken darf man nicht
mehr.
Recht,
das auch irgendwie? Recht.
Ich habe ja immer gedacht, die heißen nur so ein bisschen so aufgrund der Form, heißen die Cajon-Rucksäcke, sind aber wirklich für den Transport von Brettspielen gedacht. Aber nein, das sind echte Cajon-Rucksäcke. Also eigentlich, das Instrument Cajon wird da drin transportiert. Und lustigerweise hat ein Cajon genau den gleichen Grundriss von den Maßen her wie so ein Standard-Brettspiel. Finde ich total interessant. Ich habe auch einen Cajon zu Hause. Also insofern weiß ich das. Habe die mal verglichen miteinander. Meine Hülle ist viel besser als die von Hunter & Friends. Aber egal. Das nehme ich zum Transport. Ich habe aber auch schon Ikea-Tüten genommen und so die ersten Jahre. Das war aber, das schneidet so in die Hände. Das ist
ja, und vor allem gehen die Spiele ja auch kaputt, ne?
Ja, die zerquetschen dann da irgendwo. Ja. Dann hast du, ja. Nee, das ist nicht so gut. Also ich habe aber gesehen, irgendwann mal auf der BerlinCon, da hatte jemand so eine Art Curverbox auf Rollen, so mit Trolley. Das fand ich richtig cool, das Konzept. Wollte ich immer noch hinterherrennen und mal fragen, was das ist, aber habe ich dann doch nicht geschafft.
Eine Curverbox?
Wie muss man sich das vorstellen?
Also das war wirklich dann so eine geschlossene Box, wo genau die Brettspiele so reinpassten, und du konntest relativ hoch stapeln, weil die auch auf der anderen Seite so ein bisschen geschützt waren. Aber die Grundlage war erstmal eine Curverbox auf einem Trolley. So.
Interessant. Vielleicht hat er es auch selbst gebaut.
Könnte auch sein. Will ich nicht.
Also ich nehme tatsächlich immer einen Koffer mit und einen Rucksack, weil im Rucksack habe ich dann auch Wasser und sowas drin, was meiner bisschen, kann man auch die kleineren Spiele nachher drin verstauen, aber auch Wasser. Ne, denkt dran, genug zu trinken. Ich finde das super wichtig. auch zu sagen, ne, gerade in den Messehallen ist es sehr warm, es ist sehr stickig. Achtet auf eure Gesundheit und nehmt euch was Gutes zu trinken mit. Gerne auch was zu essen. Das wissen ja auch viele nicht, dass das erlaubt ist, dass man was zu essen mit reinnehmen darf. Soweit ich weiß. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Zumindest habe ich es immer gemacht. Und ja, oder macht eine kleine Mittagspause und geht zu den zahlreichen Ständen, die allerdings schon sehr teuer sind, finde ich, fürs Essen. Also ich habe die letzten Mal immer mir eher ein Brötchen geschmiert und mitgenommen. Und wie gesagt, Wasser. Ne? Also auch das sehr wichtig. Niemand möchte, dass es irgendjemandem dort so schlecht geht, dass er irgendwie behandelt werden muss. Klar, das kann immer bei den Messen an Menschen passieren, aber nicht, weil ihr zu wenig getrunken habt. Bitte trinkt was, achtet da auch auf euch. Genau, und sonst habe ich einen Koffer mit und den entlade ich auch tatsächlich zwischendurch. Wenn ich nicht auf dem Parkplatz parke, wo man hin und her pendeln müsste, nehme ich mir da tatsächlich kurz Zeit und ja, bringe die Spieler vielleicht einmal zwischendurch zurück, je nachdem, wie viel ich natürlich mitnehme, ist klar. Ja. Stefan, was hast du mit? Du hast auch einen Koffer? Ja.
Nee, ich bin tatsächlich immer noch. Vielleicht muss ich das dieses Jahr ändern, aber ich bin immer noch oldschool-mäßig mit so einer IKEA-Tüte unterwegs gewesen. Zumindest die letzten Jahre. Also auch einen Rucksack. Ich habe einen recht großen, normalen Rucksack. Ich habe auch diesen Cajon-Rucksack. Normalerweise, den darf man ja eben nicht. Deshalb werde ich gleich mal recherchieren, Cajon-Rucksack auf Rollen. Ne? Das hört sich nämlich interessant an. Und daher, wie du schon sagtest, ne, kleine Spiele passen dann super in den Rucksack rein und für die größeren Sachen eben diese IKEA-Tüte. Da ich ja überschaubar immer zugeschlagen habe, ging das. Aber ja, vielleicht braucht es dieses Jahr dann ein Upgrade.
Also ich sag dir mal so, IKEA-Taschen, ne, das erfüllt zwar seinen Zweck, aber da braucht dir nur einer blöd reinlaufen oder mit seinem Koffer in deine Tasche rennen und dann hast du den Salat. Ja, und im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist dein Sivolution für 90 Euro nämlich plötzlich nur noch 20 wert oder so. Keine Ahnung. Ja, also ich, gerade bei Brettspielen ist der Wertverfall, was so Verpackungsschäden angeht, so groß, wo ich einfach sage, da dann lieber gucken, dass man es vielleicht ordentlich verpackt. Ja, ein Rucksack geht eigentlich auch, finde ich. In einem Rucksack ist es relativ sicher, außer es läuft jetzt einer mit vollem Karacho in einen Rucksack rein. Das wollen wir jetzt mal nicht hoffen, aber eine IKEA-Tüte ist halt auch so ein bisschen unhandlich und schlackert dann immer so hin und her. Ja.
Nee, ist wahrscheinlich nicht die beste Wahl, aber passt ja immer so gut in den Rucksack auch rein, ne? Wenn nach dem Motto, also in dem Setting, wo ich unterwegs bin, und ich hoffe mal, dass alle da unterwegs sind, hat das eigentlich immer ganz gut gepasst. Großer Rucksack, den man mitnehmen darf, da drin dann nochmal zur Sicherheit eine Tüte, größere in dem Format, falls man doch mal irgendwie mehr Sachen mitnimmt, fand ich eigentlich ganz gut. Ich weiß, was du meinst. Bin ich da ein bisschen unempfindlicher und B, war das jetzt irgendwie nie so, dass das irgendwie passiert, ja, okay, wäre. Ne? Also die Sachen sind ja gut verpackt. Klar, ne, wenn man jetzt nochmal sicherer gehen wollen würde, nimmt man eher was anderes. Aber du hast ja gerade schon angesprochen, Parkplätze. Ich bin ja tatsächlich da auch der bequeme P10-Parker. Das ist, glaube ich, P10, dieser Shuttle-Parkplatz, wo ich sage, ich tue mir den Stress nicht an. Das war auch früher habe ich das auch immer versucht. Ach Gott, ja, dann noch möglichst nah an der Messe zu parken. Und irgendwann wurde mir das einfach zu nervig auch. Und da habe ich gedacht, ich fahre direkt ganz entspannt zu dem, also für alle, die es nicht wissen, ich glaube, es ist P10. Ist es überhaupt P10? Ich weiß es nicht. Ach, es gibt einen großen, oder ist es P1? Ich weiß es nicht.
Nee, P1 ist direkt vor der Halle. Das war der direkt vor der Halle. Da haben wir im ersten Jahr, als ich da war, 2021, haben wir direkt auf P1, direkt vor der Halle quasi einen Parkplatz bekommen. Ich weiß gar nicht, wie das zustande kam. Und ich glaube,
Glück gehabt.
Ja, ich glaube, mittlerweile ist das auch nur noch ein Parkplatz für VIPs oder so. Der ist gar nicht mehr öffentlich zugänglich. Genau, also da hatten wir ein wahnsinniges Glück. Das letztes Jahr haben wir zumindest an einem der beiden Tage einen Parkplatz wirklich in unmittelbarer Nähe der Messe gefunden. Da sind wir keine 2 Minuten gelaufen. Krass. Ich weiß nicht, so irgend so eine merkwürdige Nebenstraße. Also manchmal muss man einfach auch Glück haben bei solchen Dingen. Mhm. Und aber ich finde das mit den Shuttlen eigentlich auch immer ganz gut geregelt und so. Genau. Und ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, normalerweise möchte ich nah parken, weil ich so ein irre großen Loot habe, aber im Moment besteht mein potenzieller Loot doch aus Pre-Orders, wo ich ja selber bestimme, wann ich zu dem Stand hingehe und mir das abhole. Und der andere Teil besteht tatsächlich aus, ich kann warten, bis mir das dann zugeschickt wird vom Versandhändler meines Vertrauens.
Es ist übrigens tatsächlich P10, gerade nochmal nachgeschaut, ne, der ist ein bisschen weiter weg. Da ist ein riesengroßer Parkplatz, da hast du auch überhaupt kein Problem. Es ist auch sehr angenehm zum Parken, ne, wenn man sagt mal, oh, ist mir zu stressig irgendwie in der Stadt irgendwie
da. Du musst halt sonst sehr früh da sein, ne? Also ich würde sagen, und vor 9 am besten.
Da steht man in der Regel dann natürlich auch mal kurz in der Schlange, wenn man sein Parkticket direkt lösen möchte. Das funktioniert ungefähr so, dass du fährst da drauf, du kriegst gar nichts. Und dann sind dort Kassen, an denen du dir so ein Ticket, wie beim Autoscooter, glaube ich, was so eine Plastikkarte immer kaufst für den Preis. Ich weiß auch gar nicht, wie 10 Euro, glaube ich. Und den musst du dann beim Rausfahren quasi geben. Und der Trick ist manchmal, dieses Ticket kannst du auch beim Rausgehen wieder kaufen. Die meisten Leute kaufen das direkt, wenn sie ankommen. Und da ist dann oft eine Riesenschlange, die kann man sich dann oft ersparen. Auf der anderen Seite musst du sowieso lange auf diesen Shuttlebus dann warten. Die fahren da aber eigentlich relativ regelmäßig und meistens kann man sich da noch ein bisschen nett unterhalten. Und also erstmal, da ist, war für mich immer gefühlt die entspanntere Option.
Das ist der beste Tipp des Abends, würde ich sagen. Also auf jeden Fall. Oder des Morgens, je nachdem, wann das jetzt gehört wird. Aber tatsächlich das Parkticket sofort beim direkt nach dem Einparken sich zu bezahlen. Das macht total Sinn, ja. Das haben wir auch jedes Mal so gemacht und haben dann immer die Riesenschlangen gesehen, wenn die Messe dann zu Ende war, die da vor den Kassen waren, vor den Automaten.
Nee, ich glaube, das ist sehr... Stefan meint es umgekehrt. Aber ich stimme trotzdem Michael auch zu. Das muss man situativ entscheiden. Ja, also ich habe nämlich auch bisher nur erlebt, dass immer, wenn ich angekommen bin, nirgendwo eine Schlange war. Ich habe allerdings auch nicht P10 gepackt, sondern ich weiß nicht, irgendein anderes P1, 2, 3, 4, keine Ahnung. Und da ist es so gewesen, dass wenn alle rauskommen, alle sich anstellen. Das ist ganz komisch. Da muss man situativ gucken, wie lang ist die Schlange. Meist kommt man ja doch viel zu früh bei der Messe an und dann kann man es, glaube ich, direkt lösen. Aber wenn natürlich die Schlange irgendwie einen halben Kilometer lang ist oder so wie bei Strohmann Games letztes Jahr, dann wartet man lieber. Und macht es dann nachher.
Bei P2 war das, glaube ich, da war ich letztes Mal. Mhm. Da war es so, dass es auf jeden Fall ratsam war, beim Ankommen sich das Ticket
abstempeln zu lassen. Ist das diese Tiefgarage gewesen?
Nee, das ist, ist das denn? P6, glaube ich, ist die Tiefgarage. Die ist, glaube ich, nur für Presse und für Händler. Und,
Nee, die meine ich nicht. Es gibt aber noch mal eine andere Tiefgarage. Okay. Ihr seht, es gibt eine Menge Möglichkeiten. Aber sucht euch vorher bitte eine aus, wo ihr hinfahrt und gebt das direkt ins Navi ein. Lasst euch dann nicht irgendwie fehlleiten von irgendwelchen Schildern oder sonstiges. Sondern,
ja, und dann kommt ihr an und dann ist das besetzt und dann musst du sowieso weiterfahren.
Deshalb sage ich ja, also wenn ihr einen Parkplatz, der nicht P10 ist, ich weiß, dass ich letztes Jahr in dem Parkhaus, wo ich war, glaube ich um 8:45 drin war, an dem Donnerstag und es war um wirklich eine Minute später zu. Also es war wirklich krass. Da muss man einfach relativ früh da sein. Punkt. Ne? Und wenn man das nicht möchte, ist, glaube ich, PC eine gute Sache. Also da fahren die Shuttlebusse ja auch wirklich konstant super schnell durch, gerade zu Beginn der Messe.
Das beschreibst du, glaube ich, gut. Ne? Wenn du einen Platz in der Nähe haben willst, am besten vor 9 Uhr da sein.
Ja.
Sonst PC.
Es ist halt eine Messe, das darf man nicht vergessen. Und man kann das auch ganz gut daran erkennen, dass wenn man da drin ankommt und kurz bevor die Türen sich öffnen, ist eine komplette Messehalle mit Menschen gefüllt. Und das ist schon ein irrer Anblick, finde ich, wenn man das so sieht. Und man kriegt fast schon Panik, wobei es wird ja nicht gedrängelt, wie wir schon am Anfang des Podcasts gesagt haben. Alle verhalten sich da ganz toll und ganz friedlich. Man muss da keine Angst haben. Aber es ist schon eine ganz schöne Menschenansammlung. Das ist
beeindruckend, ja. Definitiv.
Habt ihr sonst noch
einen Tipp? Achso, jetzt habe ich dir... Hast du noch einen Tipp, Stefan?
Vielleicht generell noch mal aus der letzten Folge kurz auf Tabletop Together Tool hingewiesen. Dort habt ihr die Möglichkeit, ne, Spiele, die euch interessieren, im Vorfeld zu markieren und dann eben eine Liste zu erstellen, die nach Hallen sortiert ist. Und das ist tatsächlich auch super hilfreich, ne, dass ihr habt im Vorfeld vielleicht gewisse Spiele, die ihr haben wollt. Wir haben auch in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen, aber erwähnen das einfach nochmal hier kurz, dass das
verlinken hilft. Wir auch nochmal, wobei jetzt wird es schwer, weil es kommt ja, also morgen, wenn ihr das hier hört, morgen ist ja schon die Messe. So, ja. Das wird ja, ist jetzt, also da müsst ihr euch jetzt aber ranhalten. Ne?
Oder Alternative ist im Zweifel ja auch immer die App der Spiel selber, die ist dann zumindest eine gute Kompromisslösung, dass man mal schnell gucken kann, wo befinde ich mich und wo finde ich jetzt irgendeinen gewissen Verlag. Die funktioniert ja dann auch relativ gut auf dem Handy und zeigt einem ja auch so ein bisschen an, wo man ist. Ne? Wenn ich mich recht erinnere, letztes Jahr meine ich das
nicht. Nee, aber du kannst anklicken, ich befinde mich jetzt gerade hier und dann kannst du sagen, ich möchte gerne dahin und dann zeigt er dir ganz detailliert den Weg. Es ist kein richtiges Navi, du musst ihm dann auch immer noch mal sagen, ich bin jetzt schon an der Ecke, sag mal, wie geht's weiter? Und aber es ist trotzdem ganz cool gemacht. Also ich habe das tatsächlich genutzt letztes Jahr, um so ein bisschen zu navigieren. Ja, ist nicht schlecht. Also ich finde auch da, die wird immer besser und immer besser. Ich habe gefühlt, finde ich, kann man jetzt auch eher schon mal zuverlässig nach Sprachen suchen. Das war letztes Jahr eine Vollkatastrophe, da konnte man gar nichts erkennen. Jetzt ist es ein bisschen besser geworden, aber ich glaube, auch da ist wahrscheinlich Tabletop Together noch ein bisschen, wie ist da eure Wahrnehmung, ein bisschen zuverlässiger, wenn es um Sprachen geht?
Ja, auch schneller. Ne? Mhm. Also die Spiel hat sicherlich andere Stärken, als dass man jetzt irgendwie bei der App einträgt, welche Spiele man sich anschauen will. Aber ich glaube, es ist eine gute Kompromisslösung. Ne? Ja. Denke, man kann sie auf jeden Fall, sollte man sie am besten dann vorher schon mal installieren, ne? Und wenn man sie dann braucht, hat man sie und wenn nicht, dann ist jetzt auch nicht so schlimm, dann deinstalliert man sie halt wieder. Ist jetzt ja auch nicht so wild.
Wie viele Favoritenspiele habt ihr denn in der Spiel-App?
In der Spiel-App gar nichts.
In der Spiel-App gar keine.
In dem Tabletop-Together-Tool haben wir letztes Mal, was hast du, ich glaube, ich hatte 120. Also natürlich auch ein bisschen übertrieben, die werde ich auch nicht alle kaufen, aber es sind zumindest alles, was so interessant klingt. Kann ich halt dann nach dem ersten Tag gucken, was habe ich übersehen, so, ne? Und du warst, glaube ich, auch bei 100 oder so, Stefan, ne?
Ja, aber ich habe jetzt mittlerweile 30 Spiele auf Need, wo ich denke, die möchte ich auf jeden Fall kaufen, 14 auf Wand, die ich mir anschauen möchte.
Und aber jetzt ist ja Bombastas noch dazu gekommen.
Jetzt ja, das habe ich ja schon eingetragen, das müsste jetzt noch dabei, habe ich ja schon dabei gezählt.
Kriegst du da Provision für, hör mal.
Wo wir gerade über Spiele sprechen, ich möchte an der Stelle nur kurz, in der letzten Folge habe ich so eine kleine Warnung ausgesprochen bezüglich dem Spiel Blumenstraße. Die möchte ich hier nochmal kurz eben revidieren. Das habe ich seitdem öfters gespielt und das finde ich sehr gut. Da werden wir nochmal ausführlich in der Spielfolge darüber reden. Ja. Aber das hat mir tatsächlich doch, das zeigt wieder mal, auf gar keinen Fall nach einer Partie drüber reden oder es entsprechend markieren. Da hat meine Frau mich nochmal zu bewegt. Die fand es nämlich sehr gut und Gott sei Dank ist das passiert. Dann nochmal zurück zu den Tipps. Vor 2020 hätte ich ja gesagt, auf jeden Fall ausreichend Bargeld mitnehmen, aber das ist ja mittlerweile eigentlich weniger der Fall. Es haben ja dank Corona quasi einer der wenigen positiven Sachen, die wir da mitgenommen haben, viel mehr Stände jetzt EC-Kartenbezahlung.
Die funktionieren aber nicht immer.
Aber eben nicht alle. Und dann gibt es öfters mal, das haben wir, glaube ich, jeder schon mal irgendwie erlebt, technische Probleme. Und das ist dann immer gut, da auf jeden Fall mal, je nachdem, wie viel ihr kaufen wollt, auf jeden Fall ein bisschen Bargeld dabei zu haben.
Ja. Genau, das sollte man eigentlich, ja, genau. Ich würde sagen, mittlerweile würde ich sagen, sind die Anteile wahrscheinlich so bei 20%, die nur Bargeld nehmen. Hätte ich jetzt beim letzten Mal geschätzt. Ja. Oder 30. Dieses Jahr vielleicht dann nur noch 20. Aber nehmt euch ein bisschen was mit.
Es gab sogar Stände, da hatten die ihren PayPal-Account irgendwie auf dem Schild geschrieben. Ja, da konntest du per PayPal
zahlen. Habe ich auch gemacht tatsächlich. War auch sehr, sehr cool und sinnvoll, weil dann brauchst du keine Kreditkartengeschichte da, sondern also auch für die, ne, logistisch ganz gut. Habe ich tatsächlich auch häufiger genutzt, war ziemlich gut. Ja, ich würde sagen, wir freuen uns alle.
Ne? Definitiv.
Vielleicht laufen wir uns auch über den Weg. Wir können ja noch dazu sagen, sprecht uns alle gerne an, wahrscheinlich auch dich, wenn man dich auf der Spielmesse sieht. Jetzt ist das bei dir einfacher, weil man dein Gesicht kennt, aber ihr werdet uns auch erkennen.
Ja, ich kann ja noch ein Foto machen und in meinem nächsten YouTube-Video kommt ihr dann drin vor. Was haltet ihr?
Ja. Können wir auch machen, Stefan,
oder?
Um
Gottes Willen. Da schicken wir dir was.
Wie dann schicken wir dir was? Wink doch. Hallo.
Ich bin doch hier schon in meinem Pyjama-Bett-G-Kleidung.
Ist das so?
Ja, das ist so. Das ist mein Schlaf-T-Shirt. Ich falle jetzt gleich ins Bett.
Eigentlich sitzt der Stefan da nackt. Das wollen wir euch nur nicht erzählen.
Ja gut, ich habe auch keine Hose an. Oh nee, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen.
Nein, aber ihr könnt uns gerne ansprechen und wir freuen uns dann natürlich drüber. Aber auch ansonsten, denke ich, werden wir von der Messe zum Beispiel auch einen Podcast für euch produzieren. Also wenn ihr es jetzt Mittwoch hört, wenn alles klappt, kommt der Donnerstag oder Freitag schon, also in ein oder zwei Tagen, damit ihr schön noch, bevor ihr zum nächsten, jetzt versagt schon meine Stimme, bevor ihr zur nächsten Messetag fahrt, das Ganze schön auf der Autofahrt noch hören könnt und unsere Geheimtipps und Eindrücke erfahren könnt. Bin mal gespannt, wird das mit meinem portablen Aufnahmesetup, was ihr ja schon aus der Autofahrtfolge kennt, werde ich das versuchen. Und dann hoffe ich, haben wir für euch genügend Content geboten und dann geht's nach der Spiel nämlich erstmal wieder gediegen weiter mit einer guten Gespielt-Folge, weil ich habe jetzt schon genügend Spiele wieder gespielt, wo ich weiß, da will ich drüber sprechen. Der Stefan kriegt sie noch rüber. Die bringe ich ihm morgen vorbei und dann haben wir eine gute Basis. Ja,
erstmal Reality-Check, dass du da keinen Quatsch erzählst. Aber ja. Nein, wir freuen uns auf die Messe. Vielen, vielen Dank, Michael, dass du da warst.
Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir mega Spaß gemacht. Es war auch jetzt das erste Mal, dass ich in einem Podcast aufgetreten bin. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht können wir es ja bei Gelegenheit nochmal wiederholen. Das würde mich
sehr, sehr gerne.
Hast und du schön wäre, wenn wir uns auch persönlich mal begegnen. Ja,
ja auf der Messe vielleicht. Also, ja.
Ich werde das nochmal bei YouTube vielleicht doch nochmal ein Foto hochladen, damit alle sehen, wie hübsch ihr eigentlich aussieht. Ja.
Tennis-Match brauchen wir natürlich auch. Eine Million Board Games, dein YouTube-Kanal, auch der ist natürlich in der Folgenbeschreibung verlinkt. Also können wir nur nochmal drauf verweisen, eben tolle Regelerklärung, aber auch generell super schön.
Auch Content. Gespielt und sowas machst du ja auch.
Richtig,
ja.
Richtig.
Also sehr schöner, ruhiger Content.
Auf jeden Fall etwas, was man unterstützen sollte. Und apropos unterstützen, hier nochmal ein Dankeschön, auch wirklich an unsere Hörer, dass der Podcast wächst und gedeiht. Also vielen, vielen Dank an alle, die uns da hören. Das ist immer auch für uns eine große Freude zu sehen. Ja.
Da habt ihr irgendwas nicht sauber miteinander abgesprochen.
Vielen, vielen Dank.
Nein, aber wir müssen auch Michael noch die Nudel der Woche präsentieren lassen.
Wir haben die Nudel der Woche vergessen.
Wir haben die Nudel der Woche vergessen. Unsere,
hat Michael eine mitgebracht?
Unsere Tradition.
Im Vorfeld gesagt, dass er eine
muss? Nein, habe ich nicht.
Muss.
Aber er kann ja sagen, was ist seine Lieblingsnudel? Das kann er ja, das ist ja nicht so schwer.
Vielleicht isst er keine Nudeln und ist nur keine Kohlenhydrate.
Da bringt ihr mich ja jetzt echt in Verlegenheit. Ich mag die Spiralnudeln am liebsten, ja.
Die Spirelli.
Ja.
Das ist immer eine gute Wahl, ja.
Ja.
Ich glaube, die hatten wir zwar schon, aber das lassen wir durchgehen. Bei der 38. Folge, dass wir da keine Doppelung mehr haben. Ich glaube, das können wir vergessen. Aber die guten Spirelli, ja, finde ich gut, ja.
Ansonsten, falls ihr uns noch einen Gefallen tun wollt, könnt und denkt, dass das einigermaßen irgendwie sinnvoll war, was ihr heute gehört habt. Wir freuen uns immer über eine Wertung bei Spotify oder Apple iTunes oder auf der sonstigen Plattform, wo ihr uns hört. Da könnt ihr uns immer einen Gefallen. Ja, gibt keine mehr, ne?
Aber ich wollte gerade sagen, was fehlt. Also klar, die Podcast-Apps, aber da kann man, glaube ich, auch nicht bewerten.
Ja, falls doch, macht es doch.
Macht das
also,
mal, ja. Genau. Lasst es uns gerne wissen.
Und sagen vielen, vielen Dank und hoffen, dass wir euch auf der Messe sehen. Bis dahin.
Bis dahin, Leute, macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Oh, jetzt versagt meine Stimme.